Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Und Maike Rosenplänter.
Die nächsten drei Episoden sind dran. Der nasse Fisch in insgesamt 8 Episoden nach dem Roman von Volker Kutscher. 1 bis 3 haben wir schon gemacht.
Genau, da haben wir schon viele schöne historische Ostereier ausgepackt. Ein bisschen geguckt, was wahr ist, was da in der Geschichte eigentlich so stimmt und was vielleicht so ein bisschen der Fantasie des Autors entsprungen ist.
Genau. Und was das eigentlich für eine Zeit war, die Weimarer Republik. Jetzt machen wir weiter mit den Episoden 4 bis 6.
Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde History Spezial. Unser History-Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 4.
Und in der 4. Episode lernen wir, dass Oberkommissar Bruno Wolter für den Tod eines Polizeischülers verantwortlich ist. Wir gucken ein bisschen für euch auf die Details. Wir, das sind diesmal Maike Rosenplänter und natürlich Matthias von Hellfeld. Und dann lernen wir außerdem noch unseren Hauptdarsteller Gerion Rath besser kennen. Gerion, das ist ein Kölner Heiliger, sagt er da, Matthias. Kannst du uns über den ein bisschen was erzählen?
Ja, also der Kölner muss natürlich schon Bescheid wissen. Das ist St. Gerion, gibt es bei uns eine dieser wunderbaren Kirchen, von denen wir hier in Köln Unmengen haben. Und alle sind sie sehr schön. Also Gerion, das war tatsächlich eine gewaltige Legende oder ist es eigentlich immer noch. Er hat offenbar gelebt am Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus. Also wir sind jetzt wirklich echt in der Antike. Und er war wohl ein Offizier, und zwar ein Offizier einer römischen Legion. Und diese römische Legion war am Ende des 3. Jahrhunderts, also 290 und so weiter, involviert in Christenverfolgungen. Damals waren die Christen eine wirklich kleine Minderheit im Imperium Romanum und sie wurden genauso wie die Juden verfolgt, weil das Imperium Romanum war im Grunde genommen heidnisches, kultisches, quasi religiöse Strukturen hatte das Imperium, aber keinen Glauben an eine monotheistische Religion oder irgendwie so etwas, sondern die wurden als Spinner und als Abweichler und so weiter verfolgt. Und das war ganz besonders schlimm unter Diokletian. Also Diokletian war einer der römischen Kaiser, ein ganz großer Reichsreformer, der also das Imperium sehr stark verändert hat. Er markiert das Ende der Zeit der Soldatenkaiser, aber eben auch den Höhepunkt der Christenverfolgung. Und die Christen haben sich zum Beispiel geweigert, dem Kaiserkult zu frönen, also den Kaiser anzubeten, weil sie gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Wenn überhaupt, dann beten wir Gott an. Und die Juden haben es natürlich auch gesagt. Also insofern waren diese beiden sozusagen wurden verfolgt. Und der Soldat Gerion, der Legende nach, soll sich geweigert haben, diese Christen nun wirklich zu verfolgen oder an den Christenverfolgungen teilzunehmen. Und deswegen wurde er enthauptet. Er wurde also umgebracht wegen Befehlsverweigerung. So, und außerhalb der Stadt Köln in einem Brunnen angeblich entsorgt.
Lecker.
So. Nicht so ganz lecker, aber die Legende lebt weiter, weil nämlich dieser abgeschlagene Kopf, natürlich sehr schön modelliert, sozusagen als Mahnmal, als Gedenkstein, als Büste in Köln noch liegt. Und zwar hier für jeden sichtbar. Und diese Legende wird über die Jahrhunderte immer weitergetragen. Und sie taucht dann irgendwann auf im 10. Jahrhundert hier in Köln. Und dann entwickelt sich die Legende von der Grabkirche St. Gerion, die angeblich errichtet worden sei von der Kaiserin Helena. Die ist ebenfalls heilig gesprochen worden. Das war die Mutter von Kaiser Konstantin. Also alles wurde so ein bisschen zusammengestrickt. Und Gerion ist seither in Köln einer der Schutzpatrone, die also für die Stadt von ganz großer Bedeutung sind. Und er ist zuständig gewesen für das zum Beispiel fränkische Heer, das gegen die Mauren kämpfte. Und wir erinnern uns alle an 732, die Schlacht von Tours und Poitiers, wo also sozusagen das christliche Abendland gegen die anstürmenden Horden der Mauren verteidigt werden musste, so wie das die Päpste und die Bischöfe und die christlichen Vertreter damals genannt haben. Und da sei ihn also Gerion als Schutzpatron an der Seite gewesen. Und deswegen wird dieser Mann bis zum heutigen Tage in Köln verehrt. Also Gerion ist ein wirklich berühmter Kölner Heiliger, und wer Gerion heißt, dessen Eltern haben gedacht, wir berufen uns auf diesen Heiligen und deswegen steht dann unser Kind unter einem besonderen Schutz.
Hat sich der Autor auch da irgendwas bei gedacht, dass er ausgerechnet den Namen ausgewählt hat? Irgendwie Schutzpatron?
Ich könnte mir sowas vorstellen, aber was jetzt der Autor im Einzelnen bei den einzigen Windungen seines Stückes da gedacht hat, das kann ich natürlich selbst nicht wissen.
Tja. Siehst du mal.
Siehst du.
Gehen wir zurück ins Jahr 1929 und ab in die Kantine. Apropos Kantine. Mhm. Du hast noch Waldmeisterbrause. Mhm. Wir haben hier noch Buletten.
Ja,
und
kommt noch.
Pfannkuchen.
Sehr gut.
Die wir hier in Köln als.
Ich kenne die als Berliner.
Berliner kennen.
Genau.
Genau.
Du aber kennst sie als Pfannkuchen?
Nee, aber in Berlin heißen die Pfannkuchen.
Ach so, okay. Ich kenne die als Berliner.
Ja, die kennt man auch in Großteilen der Republik als Berliner. Genau. Nur in Berlin eben nicht.
Siehste.
Komisch. So, ab in die Kantine. Es wird ja da des Öfteren von der politischen Polizei gesprochen. Ich nehme an, das ist irgendeine Unterabteilung der Berliner Polizei?
Ja, das ist ein Teil der Berliner Polizei und das ist auch ein sehr wichtiger Teil gewesen, weil das sozusagen der Nachrichtendienst war, also der innenpolitische Abwehrdienst gegen Feinde jedweder Couleur, also gegen die innenpolitischen Gegner und natürlich auch gegen die politisch motivierte Gewalt, und davon haben wir ja in dem Nassen Fisch eine ganze Menge zu berichten. Und vor allem in der Weimarer Republik, das haben wir ja auch schon mal gesagt, ist die Gewalt sozusagen von rechts und links im Grunde genommen allgegenwärtig. Sie findet auf der Straße statt, sie findet in Mord und Totschlägen, in Kneipen und in Ermordung bis hin 1919 Rosa Luxemburg und so weiter. Also das ist im Grunde genommen tatsächlich ein Teil der politischen Auseinandersetzung, so traurig das ist, aber damals war es eben so. Und deshalb versuchte die politische Polizei, und das ist ja auch Teil dieser Geschichte, zu unterwandern. Also sie wollten natürlich wissen, was da so los ist. Das wird heute auch noch gemacht. Der BND unterwandert, der Verfassungsschutz unterwandert und hat irgendwelche offenen Ohren in irgendwelchen radikalen Kreisen. Und das ist mit nicht so ganz einfach, weil wenn die auffliegen, dann gibt es ziemlichen Ärger. Und man weiß eben auch nicht so richtig, inwieweit die dann mitmachen und was sie sozusagen für eine Funktion da dann übernehmen. Aber jedenfalls damals war das eben auch schon so. Und die Nazis haben diese politische Polizei übernommen, aber aufgelöst. Also sie haben sie als politische Polizei so nicht mehr weiterlaufen lassen, sondern haben sie in die Gestapo, in die geheime Staatspolizei überführt, die in Ursprüngen auch im Grunde genommen die gleiche Aufgabe hatte und dann später noch also die schrecklichen Aufgaben dazu bekommen hat, wie Aufspüren von Juden und Zusammentreiben von Kommunisten und so weiter, die also im Grunde genommen gar keine politischen Gegner waren, sondern einfach nur Menschen mit irgendeiner Einstellung oder irgendeiner Herkunft, die den Nazis nicht passte und die dann deshalb verfolgt wurden. Das ging so eine Weile bis zum Beginn des Krieges. Und 1939 wurden dann alle Polizeien, also die Kriminalpolizei, die Sicherheitspolizei und die anderen landesweiten Polizeistellen zusammengefasst im sogenannten Reichssicherheitshauptamt. Und dieses Reichssicherheitshauptamt stand unter der Fuchtel von Heydrich. Heydrich war Untergebener, direkt Untergebener von Heinrich Himmler, also sozusagen der oberste Chef der deutschen Polizei und der Gestapo. Und damit war alles zentralisiert und sozusagen aus der Gewalt der Länder herausgenommen. Also föderative Elemente wurden da abgeschafft mit. Und sowohl Reichssicherheitshauptamt als auch Gestapo, also diese beiden zentralistischen oder Zentralorgane der Verfolgung, haben in Deutschland, später auch in Europa wirklich heftig gewütet und haben ganz furchtbare Dinge angerichtet. Und das ist auch einer der Gründe, warum Polizei heute Ländersache ist. Also eine gemeinsame Bundespolizei gibt es natürlich auch, aber die Länder achten sehr darauf, dass also die Polizeien in ihrer Ägide weitergeführt werden.
Gibt es denn heute auch noch sowas wie so eine politische Polizei bei uns? Wahrscheinlich der Innengeheimdienst.
Es gibt
so
natürlich, also Verfassungsschutz, das könnte man ja so nennen, die eben genau das tun. Also insofern, es gibt den Nachrichtendienst, der nach außen agiert, also versucht Nachrichten einzusammeln von anderen Ländern, von anderen Nachrichtendiensten, und eben der Verfassungsschutz, der versucht im Inneren, ich sag mal, islamistische Gruppen und so weiter zu unterwandern, um einfach zu wissen, was da passiert. Mit mehr oder weniger Erfolg, im Moment eher weniger.
Im Nassen Fisch geht es dann rund für Kommissar Rath. Ich hätte ihn ja ehrlich gesagt nie für so eine Partymaus gehalten. Aber er geht steil, würde man heutzutage sagen.
Also ich glaube, wenn wir zwei, ich sag mal 1928, 29, 30 in Berlin gelebt hätten und irgendwie um die 20, 30 gewesen wären und ein bisschen Geld in der Tasche, dann wären wir auch im Mokka Efti gelandet oder in ähnlichen Etablissements, die zu der Zeit in Berlin tatsächlich wirklich an allen Ecken und Enden entstanden sind. Und dieses Mokka Efti, ich habe dann natürlich versucht herauszufinden, was das jetzt im Genauen war. Ich habe echt bei einer Zahl wirklich echt gestaunt. Den Tag über war das ja auch geöffnet als Café.
Ja.
Und abends war es dann ein Tanzlokal mit angeschlossenem Puff. Und
alles zusammen.
Alles zusammen. Und die verkauften pro Tag, stell dir das mal vor, 25.000 Tassen Kaffee. 25.000 Tassen Kaffee. Und das ist wirklich echt eine so, ich dachte, boah, ey, das ist ja echt Wahnsinn. Das heißt, es war riesig groß.
Ja.
Es war extrem bekannt und beliebt. Es sind irrsinnig viele Leute hingegangen, haben sich dort in der Mittagspause einen Kaffee gezogen und sind dann, oder damals gab es noch keine Pappbecher to go und sowas, das gab es nicht, aber eben schnell im Stehen eine Tasse Kaffee wurde dort gemacht. Und abends wurden dann die Kaffeetische weggeräumt und es wurde Swing und Charleston getanzt. Diese beiden Tänze kamen aus Amerika rüber.
Klar.
Das war eine Tanzwut geradezu. Also man sieht das in diesen alten Filmstreifen, die es ja gibt, so in Schwarz-Weiß aus der Weimarer Republik.
Das ist so ein ganz schneller Tanz.
Das ist
so
sehr schnell.
Viel Beinarbeit.
Viel Beinarbeit. So. Die Ladies schmeißen die Beine hoch und runter. Und es wurde also tatsächlich wirklich wie wild getanzt. Und das war ein ganz großes Vergnügen. Aber das war auch immer zusammenhängend mit Drogen. Es war immer zusammenhängend mit Prostitution und der dazugehörigen klassischen Kleinkriminalität, also Diebstähle etc. Und im Grunde genommen kann man sagen, so mit dem heutigen Begriff Berlin war das Las Vegas der Vergnügungssüchtigen von damals. Also die sind tatsächlich dahin geströmt. Berlin war auch damals schon eine sehr große Stadt. Und deswegen war auch das Angebot natürlich sehr groß. Und es war die Stadt der Reichen und der Schönen auf der einen Seite. Ja? Wir dürfen niemals den Fehler machen, Berlin sozusagen als eine völlig homogene Stadt zu betrachten. Das war eine extrem gegensätzliche Stadt, weil nämlich die Reichen dort waren und die unglaublich Armen.
Aber wahrscheinlich in verschiedenen Vierteln dann, oder?
In total verschiedenen Vierteln. Also wer das mal lesen und sehen will, betrachtet sich die Bilder von Heinrich Zille. Der hat den Berliner Hinterhof gemalt. Also da gingst du vorne in die große Fassade rein, dann gingst du nach hinten durch. Und dort,
ja, die gibt es ja teilweise heute
da
noch.
Da waren dann die Hinterhöfe, ja. Genau. Und dort lebten also die Menschen in, ich sag mal, 30 Quadratmetern mit 8-9 Leuten. Und das war nicht selten. Es war nicht selten, dass man tatsächlich 2-3 Arbeitslose hatte in dieser Gruppe, 2-3 Kinder und noch einen Alten oder eine Kranke. Und dann blieb einer oder zwei übrig, die irgendwie Geld ran schaffen mussten. Und das war tatsächlich mitunter Prostitution oder eben, ich sag mal, das berühmte Schuheputzen, um mal irgendeinen Begriff zu nehmen. Aber das war wirklich echt ärmlich. Es gab Suppenküchen, es gab öffentliche Einrichtungen, wo man also was zu essen bekam, wo man Klamotten bekam, also sowas Ähnliches wie heute wir auch haben, wo man einfach Leuten Unterstützung angedeihen lässt, die eben nicht so viel Geld haben. Insofern ist das so ein bisschen Verblendung, wenn man sagt, wir haben natürlich die Golden Twenties in Berlin, Josephine Baker kennt jeder, die Frau mit dem Bananenrock und Charleston und Swing und diese tollen Clubs und diese wunderbare Atmosphäre, die da geherrscht hat mit Champagner und mit Kokain und was da so dazugehörte. Aber das war tatsächlich nur in Berlin eine kleine Minderheit, die wirklich sehr viel Geld hatte. Und der Rest im Lande, der hat von diesen Golden Twenties nicht viel mitbekommen. Da war die Armut und das Elend im Grunde genommen genauso groß. Zumal es dann ja relativ kurz, nachdem der nasse Fisch spielt, in die Weltwirtschaftskrise geht. Also noch einmal einen wirtschaftlichen Niedergang sozusagen dabei kommt, der die Leute dann tatsächlich in den Ruin getrieben hat. Und nichtsdestotrotz, der Blick in das Mokka Efti und andere Tanzpaläste, muss man ja beinahe sagen. Dort finden sich Dinge, die wir heute auch wieder ganz spannend finden. Also Transsexualität zum Beispiel. Dort findest du Frauen in Hosenanzügen mit aufgeklebten Schnurrbärten, mit glatt gegelten Haaren, die auf Frauenfang und Männerfang sind. Dort findest du die sogenannten Metrosexuellen, also die, wo man gar nicht so richtig weiß, was denn jetzt. Homosexualität, Heterosexualität spielte da im Grunde genommen keine große Rolle, weil das war tatsächlich wild gemischt und man kam sozusagen zum munteren Stelldichein zusammen in diesen gewaltigen Clubs, die dann bis morgens um 6 auf hatten und da bekam man dann, was man wollte. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, wow, dass es das damals vor 100 Jahren ungefähr schon gegeben hat, hätte man ja nicht gedacht. Die Nazis und rechte Propagandisten haben das zum Vorbild genommen, diesen kleinen Ausschnitt der Realität der Weimarer Republik und haben gesagt, das ist alles Sumpf.
Sündenpfuhl.
Hölle. Ja, die haben alle gesagt, das geht überhaupt nicht. Das ist eine undeutsche Form des Lebens. Das ist, Demokratie ist undeutsch. Ja, das Mokka Efti und diese ganzen Idioten.
Amerikanischen Tänze.
Diese Idioten da, die da rumspringen, das ist alles undeutsch. Und damit hat sie natürlich ein wunderbares, in Anführungsstrichen gesagt, Propaganda-Instrument in der Hand, um diese Republik frontal anzuschießen. Und das haben sie auch in der Tat sehr erfolgreich gemacht. Für uns im Nachhinein vor Augen zu halten, ist aber wichtig, die Weimarer Republik war nicht das, was man in Berlin im Mokka Efti gemacht hat, sondern die Weimarer Republik war das, wo die Leute gelebt haben, also in den Hinterhöfen. Wenn du das auf das restliche Deutsche Reich, die Weimarer Republik, ausdehnst, dann war die Mehrheit der Menschen in Nöten. Sie hatten existenzielle Schwierigkeiten, sie hatten keine guten Jobs, sie wurden nicht gut bezahlt. Sie waren nicht motorisiert wie in Berlin, wo die ersten Autos in großer Zahl durch die Straßen fuhren. Im Übrigen, der Zörrgiebel, den wir ja auch schon mal erwähnt haben, hat die Ampeln in Berlin eingeführt, weil er nicht mehr, weil das, es gab Unfälle, weil die Leute nicht wussten, wer fährt denn jetzt hier, wer hat Vorfahrt. Ja? So, und dort sieht man sozusagen die erste Großstadt wachsen. Berlin liegt extrem genial als Großstadt, nämlich genau an der Kante zwischen Ost und West. Mhm. Ja, und alle Leute aus Ost und alle Leute aus West, die irgendwie diesen Kontinent überqueren, durchschreiten, durchwandern, kommen irgendwie und irgendwann nach Berlin. Zumal auch die Züge alle dahin fuhren. Heute sind es die Flughäfen. Also wenn der Flughafen mal fertig ist, dann wird das wieder mal ein großes Drehkreuz werden. Also insofern war Berlin tatsächlich eine Ausnahme, aber natürlich sehr schön anzugucken.
Die Fernsehserie heißt ja Babylon Berlin. Und Babylon war ja auch so eine Stadt, die als Sündenpfuhl mehr oder weniger dargestellt wurde. Wurde der Name deshalb gewählt?
Ja, also Babylon ist ja die antike Stadt, die die größte Faszination ausgeübt hat, die damals die größte Stadt der Welt war. Wenn man den Leuten glauben kann, die darüber schreiben, man hat ja noch keine Statistiken geführt in dem Sinne. Babylon ist im Grunde genommen ein Synonym für verrucht, für Sünde, für am Rande des Kollaps, für völlig aus dem Ruder gelaufen, aber eben auch für faszinierend, für das Riesige, für das, was eben für die meisten unerreichbar ist. Also Babylon war, hatte ich ja eben gesagt, die größte Stadt der Welt. Und Babylon spielte immer durch die Geschichte hindurch immer so ein Gegenbild. Für die einen so, für die anderen so. Ich nehme einen heraus, Luther, den Reformator Luther, der nannte das Papsttum die Hure Babylon. Ja? Also für ihn war sozusagen das Papsttum seiner Zeit am Anfang des 16. Jahrhunderts völlig verweltlicht, völlig auf riesig, auf Machtgeilheit, auf Geld aufgebaut oder hinstrebend. Hat er gesagt, okay, das ist Babylon, also die Hure Babylon. Und insofern, ich sag mal, vieles von dem, was an Babylon kritisiert wurde oder was man mit Babylon in Verbindung gebracht hat, haben Kritiker von Berlin damals in Berlin wiedergefunden. Und deswegen ist der Titel eigentlich, der Fernsehtitel, ganz gut gewählt.
Du hast eben gesagt, Berlin liegt von der Lage her sehr sinnvoll zwischen Ost und West und jeder müsste da irgendwie hin. War das denn auch der Grund, warum sich das Partyleben in Berlin so entwickelt hat?
Ja, weil tatsächlich viele Leute aus Osteuropa geflohen sind. Also es gibt sehr viele Dissidenten. Das hat ja den Umsturz gegeben in der dann schon Sowjetunion. Davor russisches Zarenreich, Oktoberrevolution 1917. Viele Monarchisten, viele Anhänger des alten Zarensystems mussten fliehen. Manche sind bettelarm, obwohl sie in Russland reich waren, bettelarm hier angekommen. Andere sind reich angekommen. Es hat teilweise auch Trotzkisten gegeben, die aufgrund stalinistischer Verfolgung dann nach Europa flohen, nach Kontinentaleuropa und dort irgendwo in Berlin dann gelandet sind. Die sind deshalb dort gelandet, weil die Zugverbindung tatsächlich aus Russland erstmal nach Berlin fuhren. So, und dann bist du in dieser Drehscheibe und dann bleiben eben auch viele hängen. Das ist im Übrigen heute immer noch so. Berlin ist eine tatsächlich kulturell geprägte Stadt von mehreren Kulturen, also sowohl osteuropäischen wie westeuropäischen. Und Berlin, wenn du mal auf die Karte guckst, liegt genial. Es liegt im Grunde genommen in der Mitte. Mhm. Ja?
Also das in der Mitte von Europa.
Ja, genau. Also in der Mitte von Europa ist das Dreieck London, Berlin, Paris. Ja? Das liegt strategisch zum Großwerden, zum Einfluss ausüben, zum Mittelpunkt werden, wunderbar. Madrid, eine tolle Stadt, liegt viel zu sehr an der Peripherie, als dass es je die Bedeutung bekommen wird, wie eben Berlin oder Paris. Das gilt auch für Rom. Rom liegt zu weit südlich. Also wenn du nach Europa kommst, Wanderer, kommst du nach Europa, dann kommst du nach Berlin, Paris oder London. So, und diese drei Städte sind auch tatsächlich die diese Zeit und diesen Kontinent extrem stark geprägt haben. Rom natürlich auch wegen des Papsttums, das muss man noch fairerweise dazu sagen. Aber Berlin ist kulturell und politisch sehr geprägt von ihrer geostrategischen Lage, sozusagen als Mittler zwischen Ost und West. Das war ja auch mal lange Zeit und ist teilweise auch heute noch eine politische oder eine außenpolitische Strategie. Also Bismarck hat das zum Beispiel ganz extrem gesagt. Er hat gesagt, von Berlin aus werden wir die Vermittlung versuchen zwischen den Interessen des Zarenreiches, also Osteuropa, und denen des Deutschen Reiches oder der Franzosen und so weiter, also Westeuropa. Und es gab tatsächlich lange Zeit den Begriff der Mittler zwischen Ost und West. Und das war eben Berlin. Und das hat was mit der Lage zu tun und mit den Einflüssen, die sich dort zusammenfassen.
Diese Lage hat sich dann so ein bisschen ins Negative gewandelt, als es die deutsch-deutsche Teilung gab, weil Berlin da halt zum Teil zu Ostdeutschland gehört hat. Und der westdeutsche Teil war wie so eine Insel in diesem ostdeutschen Teil von Deutschland. Wie war das da mit dem Partyleben?
Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, das ist dann trotzdem sehr bunt gewesen. Und wenn man dich nochmal zurückversetzt in die 60er Jahre, also die Mauer wurde 61 gebaut, bis dahin kann man ja nicht von einer geteilten Stadt sprechen.
So
obwohl
alt bin
auch schon,
ich noch nicht zurückversetzt.
So lange, naja, also nicht, also trotzdem.
So, also ich kann mich an Filme erinnern, die aus den 60ern oder Sachen, die ich gelesen habe. So können wir damit arbeiten.
Siehst du, und ich habe den Vorteil aufgrund des hohen Alters, das ich erreicht habe, dass ich mich da leibhaftig und höchst selbst dran erinnern kann. Und ich fand das tatsächlich ziemlich bekloppt. Ja, wenn du durch die Stadt gejückelt bist und an einer Mauer auf einmal standst und umdrehen musstest, das ist eine völlig irrsinnige Situation gewesen. Aber auf der anderen Seite war natürlich nachts ordentlich was los. Es gab einen großen Zusammenhalt zwischen den Leuten. Das war tatsächlich eine verschworene Gemeinschaft. Und das war auch ein anderes Lebensgefühl als woanders. Und das ist es heute auch wieder. Also heute ist Berlin in meinen Augen eine Boomtown mit sehr vielen negativen Folgen, das wollen wir klar sagen. Also steigende Mieten ins Unermessliche, geradezu für Berliner Verhältnisse. Es ist multiethnisch, das gibt große Probleme, aber natürlich auch eine große kulturelle Vielfalt, die man dann dort sehen kann. Es ist eine Kunstmetropole geworden. Es gibt unglaublich viele Künstler dort, die, ich sage einfach mal, ihre Kunst von ganz anderen Kulturen beeinflusst in Berlin zeigen und damit natürlich auf lange Sicht gesehen diese Stadt auch verändern und auch bunter machen und auch natürlich, also in meinen Augen jedenfalls, vielfältiger und schöner. Und es ist, wie ich finde, ein Kristallisationspunkt nach wie vor zwischen der östlichen Welt und der westlichen Welt, die ja tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Nur so eine einzige Zahl. Ich habe es extra genau nachgeguckt. Von Berlin zur polnischen Grenze sind es 112 Kilometer.
Das ist nicht viel.
Auf der Autobahn, Luftlinie ist weniger. Das ist wirklich nicht viel. Du fährst eine Stunde Auto und bist in Polen. Und das ist eine andere Welt. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch kulturell. Die sind anders beeinflusst, die haben einen anderen Sprachraum. Aber das ist der berühmte germano-slawische Kulturraum, in dem wir uns seit Jahrhunderten mit Osteuropa treffen. Und da ist Berlin immer ein Teil von gewesen. Und da ist auch Polen immer ein Teil von gewesen. Deswegen sind Polen und Deutsche mit einer ganz besonderen Verbindung. Und das findet sich eben tatsächlich auch in so großen Städten wie Berlin bis zum heutigen Tage wieder.
Ich finde an Berlin bis heute so faszinierend, dass man da im Grunde die Geschichte der Jahrhunderte alle spüren kann. Ich finde, wenn man da durchläuft, man merkt richtig, wie geschichtsträchtig das ist.
Obwohl Berlin erst seit 1871 tatsächlich der Mittelpunkt eines deutschen Reiches war, weil vorher gab es das gar nicht. Und natürlich war Berlin immer Mittelpunkt Preußens oder sehr starker Punkt Preußens, aber eben nie, ich sag mal, der gesamtdeutschen Geschichte. Gleichwohl war Berlin immer schon eine riesig große Stadt im Vergleich zu den anderen deutschen Städten, die ja damals noch sehr klein waren. Und gleichwohl, Berlin hat auch immer schon sozusagen große Bauten bekommen, hat immer schon Prunk- und Paradestätten bekommen, um einfach preußische, königliche Präsenz haben zu können und dann später kaiserliche Präsenz, also Wilhelm I und Wilhelm II, die sozusagen das Kaiserreich begründet haben 1871 und dann 1888 im Dreikaiserjahr der Wilhelm II., für die war Berlin der Nabel der Welt. Und das merkt man auch und das sieht man auch. Und die Weimarer Republik war auf Berlin fokussiert. Die Nazis haben in Berlin residiert, haben natürlich andere Städte, die sogenannten Städte der Bewegung gehabt. Klar, Nürnberg und so. Aber im Grunde genommen war Berlin immer der Kristallisationspunkt. Und deswegen war Berlin auch so ein Zankapfel im Kalten Krieg. Deswegen haben beide Seiten gesagt, nein, also Berlin, das wollen wir haben. Vergleichbar so ein bisschen mit Jerusalem. Mhm. Ja, das wollen auch beide Seiten haben. Also man einfach sagt, das ist für uns so wichtig, das können wir nicht freiwillig weggeben.
Und das Partyleben ist ja tatsächlich heutzutage auch wieder grandios. Ich war mit 17 das erste Mal in Berlin. Und was mich da so fasziniert hat, war natürlich, gab es diese großen Clubs, in denen man tanzen konnte. Aber es gab auch sogenannte illegale Kneipen, wo die Leute einfach ihr Wohnzimmer aufgemacht haben und Bier ausgeschenkt haben. Und du konntest da auf dem Ohrensessel sitzen und vor dir lagen auf altmodischen Tischen irgendwelche Stoffdeckchen. Und dann konntest du dein Bier trinken und die Ahnengalerie an der Wand betrachten. Aber großartig.
Das ist großartig und wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist auch klassisch osteuropäisch.
Ja.
Ja, wenn du nach Georgien oder irgendwo in den Kaukasus fährst, da findest du sowas auch, wo du einfach eingeladen wirst und dann sitzen da Leute und trinken zusammen Bier. Jeder tut hinterher einen kleinen Obolus in eine Kasse hinein. Prost. Und dann ist man sozusagen Gemeinschaft. Das ist tatsächlich auch etwas, was eben genau in diese Stadt mit hineinkommt.
Ja.
Du hast auf der einen Seite die große Gesellschaft. In Berlin leben 3,4 oder 5 Millionen Menschen. Riesig. Aber gleichzeitig hast du auch diese kleinen Inseln, wo eben Gemeinschaft gelebt wird, wo Leute sich wohlfühlen, wo du dein in Köln sagt man Quartier, also kleines Fädel-Eckchen hast, wo du dich auskennst, wo eben, wo man sich duzt und so weiter. Also das sind so, und das wird eben in Berlin sehr stark beeinflusst durch eben andere Kulturen.
So, zurück in die 1920er Jahre. Im nassen Fisch bringt Rath dann einen Mann um und versteckt ihn im Beton.
Ja, tja, kennen wir ja von der Mafia.
Genau. Und dann wird er selbst in die Mordabteilung versetzt. Das ist irgendwie dumm gelaufen. Mhm. Sein neuer Chef da ist dann Kriminalrat Ernst Gennert. Und auch der ist eine historische Figur. Den hat es echt gegeben.
Ja, und wie, kann man wirklich dazu sagen. Das muss nämlich eine Type gewesen sein, die nicht nur wegen der Körperfülle besonders hervorgestochen ist, sondern auch
Buddha.
Als Typ. Ja, er wurde mit Spitznamen Buddha genannt oder auch der volle Ernst. Ja, also das fand ich eigentlich noch viel schöner, der volle ja. Ernst. Um ihn ranken sich jede Menge Legenden und Geschichten und Witzchen, die eben teilweise auch ja, auf seine Körperfülle und seine hinterher so angewachsene Körperfülle sich beziehen, dass er gar nicht mehr sich bewegen konnte. Also er war tatsächlich dann, saß am Schreibtisch. Und man kann aber mit Fug und Recht sagen, er ist der Erfinder des Profiling. Also wir sind heute, haben wir so Profiler, die dann mit 3 Haarfasern und 4 Gewebespuren an einem, was weiß ich, Serienmörderort
den sich kompletten dann irgendwie Charakter
herausfinden,
des,
was das ja. für ein Typ gewesen sein muss oder dann möglicherweise auch war. Also er ließ Täterprofile erstellen. Ja? Er hat also genau gesagt, ich will wissen, was wissen wir von dem? Das wird aufgeschrieben an so eine Pinnwand. Damals war es noch eine Kreidetafel, tatsächlich aufgeschrieben, dass es jeder lesen kann. Er ließ Parallelen aufzeigen zu anderen Fällen, die geklärt oder nicht geklärt waren. Also er fand auf einmal Aktenstudium war extrem wichtig. Es wurden Berge von Akten hin und her geschoben, um einfach herzufinden, hat sowas schon mal in, was weiß ich, München oder sonst wo gegeben. Und er sorgte dafür, dass Spurensicherung durchgeführt wurde. Also zum ersten Mal waren in einem Mordfall Spurensicherer vor Ort. Also heute würde man sagen, die Kriminaltechnik, die dann also mit Köfferchen unterwegs war und alles Mögliche eingesammelt hat. Er war auch der Erste, der so diese Koffer tatsächlich dann vor Ort haben wollte. Und die waren auch in einer bestimmten Weise ausgestattet und angefüllt mit bestimmten Dingen, die dann eben an jedem Tatort vorhanden waren. Und er hatte ein Auto sich bauen lassen, das nicht nur verstärkt wurde auf der Seite, auf der er saß, sondern man konnte an diesem Auto auf der hinteren Bank einen Schreibtisch rausziehen oder eine Schreibplatte, sodass er also an jedem Ort Berlins sofort arbeitsfähig war. Und hinten im Kofferraum war eben dann dieser Tatortkoffer, in dem also dann alles Mögliche drin war. Und das Ding war auch stadtbekannt, das hieß das schwarze Mordauto. Ja, also wenn das Ding durch die Gegend fuhr, dann wussten sie, okay, da ist wieder irgendwas passiert. Er hatte eine Aufklärungsquote von 95%.
Wow.
Das ist natürlich wirklich gewaltig gewesen, aber das lag eben daran, dass die Täter auf diese Methoden nicht vorbereitet waren. Also mal andersrum. Also heute haben die Täter vielleicht einen gewissen Vorsprung vor der Polizei. Damals war es in diesem Fall jedenfalls genau andersrum. Und er war also tatsächlich mit relativ kurzer Zeit war er eine prominente Figur in Berlin. Das macht natürlich dann, so wie er ausgesehen haben muss, natürlich wurde das auch einfacher. Und er wurde auf einmal auch literarisches Vorbild für Romane. Also Heinrich Mann hat sich mit ihm unterhalten. Edgar Wallace. War damals die große Zeit von Edgar Wallace. Aber auch Charlie Chaplin. Ja, die fanden das total interessant, was er macht. Und die waren an seiner Figur interessiert und haben sich angeguckt, was macht er da eigentlich und wie macht er es? Und kann ich das möglicherweise in meine Romane bei Heinrich Mann oder eben bei Edgar Wallace in die Krimis mit einbauen? Und tatsächlich hat er Pate gestanden für einen Filmkommissar, das war der Kommissar Karl Lohmann. Mhm. Der hat sehr mitgespielt immer bei Fritz Lang seinerzeit. Fritz Lang kennen wir, M., Die Stadt sucht einen Mörder oder das Testament des Dr. Mabuse.
Ja, das kenne ich, das sagt mir was.
Das ist sozusagen, da wurde ein Kriminalkommissar kreiert, der im Grunde genommen Gennert war.
Ja.
Und er war auch bei Drehs dabei, er wurde also auch tatsächlich dann gefragt, wie hast du das gemacht, was hast du da gemacht und so weiter. Und es war im Grunde genommen genauso abgekupfert und er ist sogar bis ins Jahr 2015, ich habe gefunden, bei Sat.1, glaube ich, gab es die Mordkommission Berlin 1.
Mhm.
2015 soll das gewesen sein und da ist er auch sozusagen als Typ wieder mit dabei, also eine wirklich unfassbare Figur. die allerdings dann am Ende seiner Karriere als Polizist eben dann doch insofern etwas eingeschränkt war, weil er mittlerweile so schwer geworden war, dass er also A, Mühe hatte, Treppen rauf und runter zu kommen und B, er auch nicht mehr so recht in ein Auto reinpasste und ohne dass das Ding also Schlagseite kriegte.
Sein Mordmobil konnte nicht mehr fahren.
Genau, und das konnte nicht mehr fahren und er machte das dann Ganze dann vom Schreibtisch aus und war im Grunde genommen dann der Typ, der zu Hause sitzt im Kommissariat und die Leute dann steuerte sozusagen. Aber er muss eine unfassbare Figur gewesen sein mit einer gnadenlos hohen Aufklärungsquote und eben einfach extrem erfolgreich.
Also, ich will ja nicht aussehen wie Buddha, das muss ich ja zugeben, aber ich glaube, ich esse jetzt eine Bulette. Oh, und dann schauen wir mal, was Episode 5 so bringt.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde History Spezial. Unser History-Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 5.
Mit Markus Dichmann für euch am Mikro. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Und Folge 5 beginnt im Vergleich zu anderen Folgen, wo wir irgendwie einen Pornoring erstmal auflösen zu Beginn der Folge oder im Schützengraben des Ersten Weltkriegs, sind ziemlich harmlos, denn wir sind an der Universität, wir sind im Hörsaal. Aber diesen Hörsaal schauen wir uns genau an. Matthias ist genau bei mir im Studio, Matthias von Hellfeld. Hi, grüß dich.
Hi.
Und zwar treffen wir da Charlie Ritter, ja? Charlie Ritter ist ja unsere weibliche Hauptfigur, die sitzt im Hörsaal, lauscht offensichtlich einer Vorlesung über Kriminalistik und es geht um die Motivation von Mördern, überhaupt zu Mördern zu werden. Mhm. Fangen wir doch mal so an. Da sitzt eine Frau im Hörsaal an der Uni. War das normal? In Weimar gab, also Frauen durften offensichtlich erstmal in die Hochschule.
Sie durften, also Frauen waren gleichberechtigt, das war eines der großen Errungenschaften der Weimarer Verfassung. Frauen sollten gleichgestellt werden, also durften sie auch studieren, aber es war immer noch eine relative Seltenheit. Ich fange mal an, ich habe gesucht und habe gefunden, zum ersten Mal werden Frauen als Gasthörerinnen erwähnt.
Also nicht richtig eingeschrieben?
1870 an der Universität in Leipzig.
Okay, das ist ja schon lange her.
Dann durften die zuhören, aber sie durften keine Prüfung ablegen. 1906 kam es dann zu einem Erlass des sächsischen Kultusministeriums. Aha, Frauen dürfen sich auch regulär einschreiben. Also da war dann schon so ein bisschen Gleichberechtigung. Aber es wurde immer noch eingeschränkt, der Zugang zu den akademischen Berufen. Also es war keineswegs so, dass du da deinen Doktor machen konntest als Frau und dann meinetwegen Ärztin oder irgendwie etwas anderes werden sollst. Sondern das war erst möglich ab 1920, also Beginn der Weimarer Republik. Da gab es nämlich dann auch die Möglichkeit, sich zu habilitieren. Noch so ein paar Zahlen. 1914, 15 waren es 200 Frauen immerhin schon in Leipzig, die immatrikuliert waren. Das waren 4,8% der gesamten Studentenschaft.
Heute ist es übrigens ja weit über die Hälfte.
Es ist
die,
mehr als die Hälfte sogar, genau. Und ich habe dann einfach so, 1909 waren es immerhin schon knapp 1500, 1921 9000 und 1929, wo wir uns befinden, sind es 16.000. Okay. So vom Prozentsatz her waren es 1928, 29, 11,5% und drei Jahre später, 1932, 15,7%. Okay. Also man merkt, die Frauen drängten sozusagen auch in die akademischen Berufe über die Universitäten, weil das eben möglich wurde durch die Weimarer Verfassung. Die Nazis haben das wieder ein bisschen umgedreht, nur als Hinweis so auf die Zukunft der Geschichte.
Okay. Also Charlie Ritter ist vielleicht jetzt keine absolute Seltenheit in Weimar damit, dass sie studiert, aber eben ist schon auch was Besonderes, dass sie diesen Weg geht. Und sie regt sich dann im Hörsaal sehr schnell über ihren Professor auf, weil der sagt, dass männliche Massenmörder irgendwie von ihrem Genie getrieben werden, ja, dass das was Geniales hat, dass sie Menschen umbringen. Bei Frauen hingegen sei immer ihre Sexualität schuld. Und das hat mich an Edward Clark erinnert. Das ist so ein Mediziner aus dem 19. Jahrhundert. Der hat mal gesagt, Frauen sollten nicht studieren, weil das Blut nicht ins Gehirn, sondern in die Gebärmutter gehöre. Also ein sehr, sehr schräges Frauenbild. Wie war das denn insgesamt? Also was hatte Weimar für ein Frauenbild, wenn man das so sagen kann?
Ja, es war tatsächlich, also wenn wir es von heute betrachten, war das extrem schräg. Inakzeptabel, kann man auch sagen, etwas sachlicher. Aber es wandelte sich und das hatte etwas mit dem Krieg zu tun. Dort waren viele Männer gefallen und Frauen mussten die Jobs der Männer übernehmen während des Krieges und haben dann nach dem Krieg versucht, diese Jobs zu behalten, weil sie auch Spaß dran hatten, weil sie das als normal empfunden haben, wie auch immer. Jedenfalls, es gab viele Frauen, die eben weiter arbeiten wollten zum Beispiel und die Jobs, die die Männer nicht mehr machen konnten, weil sie gefallen waren, auch weitermachen wollen. Ab 1919 gab es das Frauenwahlrecht. Das ist in Deutschland eine Neuheit gewesen. Bis dahin durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Das muss man sich mal wirklich genau auf der Zunge zergehen lassen. Im Kaiserreich durften Frauen nicht wählen.
Wenn ich da mal kurz spoilern darf, 1919 ist ja der nächstes Jahr 100 Jahre her.
Genau.
Da werden wir auch eine Ausgabe, eine Stunde History zu machen.
Ganz unbedingt. Und zwar auch zum Frauenwahlrecht, beziehungsweise zur Verfassung von Weimar, wo das eben drin
genau
steht. Die Frauenbewegung, die für all diese Rechte gekämpft hatte, die verlor etwas an Zulauf, weil viele Frauen sagten, na jetzt haben wir ja was wir wollen, wir dürfen wählen, wir sind relativ gleichberechtigt, also müssen wir nicht mehr eine Frauenbewegung sein. 10% saßen im Reichstag, 10% war der Frauenanteil im Reichstag. Der wurde erst wieder, Achtung, 1983 erreicht. Also die Bundestage vor 1983 hatten einen geringeren Frauenanteil als der Reichstag von Weimar. So, das ist sozusagen die, ich sag mal, rechtliche oder gesellschaftliche Stellung. Gleichzeitig änderten sich aber auch Frauen selber. Also wir bewegen uns ja im nassen Fisch des Öfteren in irgendwelchen Kabarets und Varietés,
Clubs,
und Mokka
Efti
und so weiter. Ja. Und dort finden wir androgyne Frauen. Also anders angezogene Frauen, sagen wir es mal allgemein, die mit der Sexualität spielten, die den Vamp auf einmal darbrachten, die also Männer wie Frauen verführten und die eine Metrosexualität auf einmal nach Berlin brachten, aber nur nach Berlin, in diese Nachtclubs, nicht in das Deutsche Reich insgesamt.
Nicht ins tiefe Hessen?
Nicht ins tiefe Hessen, genau. Ja. Also es gab sozusagen das Gegenbild. Es gab auf der einen Seite die junge, ledige, weibliche Angestellte, die allmählich so auch zum Sujet für illustrierte Geschichten wurden, die also ein bisschen in die Modernität hineinragten. Und die wurden auch in Kinofilmen dargestellt. Also das gab es schon. Aber auf der anderen Seite, das muss man wirklich immer im Kopf behalten, die Weimarer Republik war eine sehr stark gespaltene Gesellschaft. Die Mehrheit der Frauen lebte in den Hinterhöfen, die waren arm, die mussten versuchen, ihre Kinder durchzukriegen. Sie waren oft ohne Männer, mussten das Geld verdienen und die Kinder durchbringen, hatten schlechte Wohnungen, wenig zu essen und waren tatsächlich in sozial beschissenen Verhältnissen.
Und das wird ja auch thematisiert, muss man sagen, im nassen Fisch. Die Vorlesung jetzt, in der die Charlie Ritter sitzt, die endet dann im Tumult, weil sie den Professor attackiert. Ne? Sie sagt, man könne Frauen nicht so verallgemeinern, also von wegen, die sollen nicht... Nee, genau, die werden zu Mörderinnen wegen ihrer Sexuallust oder so. Wenn man so verallgemeinern würde, dann könnte man auch sagen, alle Soldaten sind Mörder. Und dann wird es plötzlich sehr, sehr hektisch im Hörsaal, weil anscheinend Studenten, wie auch Professor, diesen Angriff aufs Militär, aufs Vaterland nicht verkraften. Das fand ich sehr interessant, weil wenn man so an Hochschule heute denkt, ne, Universität heute, denkt man doch eigentlich eher so, ich sag's mal einfach so, links langhaarige Hippies, ja? Ja. Und nicht irgendwie militärtreue, jung gebügelte Studenten.
Weit gefehlt, mein Freund. Das Gegenteil war richtig. Und im Übrigen der Satz, Soldaten sind Mörder, ist in den 80er Jahren, Gerhard Zwerenz, der Schriftsteller, hat den hochgebracht, noch einmal Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gewesen. Soldaten sind Mörder. So, dieser Satz kommt...
Ja, da war also Charlie Ritter ihrer Zeit also ganz schön voraus.
Sehr weit voraus. Aha. Und in den Universitäten, ich sag mal, in den 20er, 30er Jahren herrschte eine rechte Gesinnung vor. Aha. Es waren weder Langhaarige noch irgendwelche Linksradikalen am Start. Es gab natürlich sozialistische Studenten, klar. Es gab auch republikanische Studenten. Die waren an der Universität aber nicht so besonders gut organisiert. Und ihre Verbände waren nicht in den Vertretungen stark vertreten, sondern es waren eben stark vertreten die schlagenden Verbindungen, die Burschenschaften, manche Freistudenten, die also tatsächlich aus der freien deutschen Bewegung kamen, also Jugendbewegung kamen. Es gab schlagende und farbentragende Verbindungen, Korporationen. Und wenn du dort drin warst, wurdest du dann von den alten Herren nach oben gezogen und kriegtest Jobs und so weiter. Es war also sehr verlockend, aber es herrschte eben in diesen Verbindungen eine stramm rechte Gesinnung. Und die war auch wegweisend und wegbereitend für das, was danach kam, nämlich den Nationalsozialismus. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, der griff in der Zeit immer mehr um sich und wurde dann Anfang der 30er zu einer der bestimmenden Organisationen an den Universitäten.
Okay, also wirklich ganz anders als in den 60er,
70er Jahren. Absolut, das Gegenteil. Ja. Und es war eben auch ausgebreitet Antisemitismus. Diese Verbindung, von denen ich gerade gesprochen habe, die hatten oft in ihren Satzungen stehen, dass Juden nicht Mitglieder werden konnten. Wenn dann die Universitätsverwaltung aus Gleichberechtigungsgründen, weil sie das tun musste, weil es in der Verfassung ja auch stand, diesen Verbindungen sagte, ihr müsst aber die zulassen, dann haben die gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da gehen wir eher aus der Finanzierung durch die Hochschulen raus, als dass wir Juden in unsere Reihen reinlassen. Und da kann man eben sehen, dass tatsächlich dieser Antisemitismus, den die Nazis so brüllend und aggressiv und furchtbar vorgetragen haben, ganz, ganz weit in der Bevölkerung vertreten war und dass das überall auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, eben auch bei den Studenten. Es kam sogar 1927, also kurz vor unserer Zeit, zu richtig aggressiven Auseinandersetzungen, Schlägereien an Universitäten gegen jüdische oder ich sag mal, sozialdemokratisch und pazifistisch eingestellte Professoren, also die richtig angegangen wurden. Und gleichzeitig sozusagen, während das passiert, vollzieht sich eben der Aufstieg der nationalsozialistischen Studentenschaft, die dann auch irgendwann ab 31 in den verschiedenen Asten, also den Selbstverwaltungen der Studenten, sitzt.
Rechte Burschenschaften gibt es übrigens heute auch noch, sollte man vielleicht mal erwähnen. Und die spüle ich mal eben runter mit einem Biss hier ins Mettbrötchen.
Ja, mach das.
Denn wir haben vom Aschinger wieder gutes deutsches Hackfleisch uns geholt. Doch, braucht man. Um über 1929 zu reden.
Siehst du, jetzt versteht dich wieder keiner.
Kurze Pause. Jetzt geht's weiter. Im Hörspiel nicht mehr mit der Charlie Ritter, sondern mit unserem Kommissarat, unserer Hauptfigur. Und der muss absurderweise einen Mord ermitteln, den er selbst begangen hat. Er wird dann vom Gerichtsmediziner eingeladen, sich die Leiche anzuschauen, weil der neue Erkenntnisse zu haben meint, an der Leiche festgemacht zu haben. Rat gerät ziemlich in Panik, hat Angst, jetzt fliegt er selber auf, ja. Und er versucht irgendwie den Mord, den Ringverein in die Schuhe zu schieben. Über die haben wir ja schon gesprochen, diese Ringvereine.
Ein schöner Begriff kommt daher, dass die Mitglieder dieses Ringvereins tatsächlich einen Siegelring am Finger hatten, an den sie sich erkennen konnten, damit sie sich nicht gegenseitig verpfeifen oder irgendwie in die Scheiße reiten. Deswegen hatten sie diesen Ring an und das war so eine Art Mafia, kann man vielleicht sagen. Organisierte Kriminalität.
So, jetzt wird aber an der Stelle mal explizit ein Ringverein noch herausgegriffen, nämlich die Berolina. Ich habe auch mal geguckt, habe ich nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Die Berolina, die gab es nämlich schon, wenn auch nicht als Ringverein.
Nee, die gibt es nicht als Ringverein, sondern als Statue. Es war eine mächtige Frauenstatue, 7,5 Meter hoch. Und sie hat einen Kranz aus Eichenblättern und sie ist aufgestellt worden von Wilhelm II., deutscher Kaiser, nach dem Sieg über die Franzosen, nach der Schlacht in Sedan im September 1870. 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich errichtet. Und die erste Berolina, die stand auf dem heutigen Mehringplatz. 1889 gab es sie dann auf dem Potsdamer Platz und 1918 während der Novemberrevolution wurde sie beschädigt, dann wurde sie wieder repariert und musste 1927, also wird inzwischen wieder aufgestellt worden, den Arbeiten für die U-Bahn weichen. Also sie hat eine kleine Wanderung sozusagen durch die Stadt gemacht und eigentlich sollte diese Statue, die relativ pompös ist und so ein bisschen tatsächlich ins vorherige Jahrhundert weist von der Machart und der Dominanz dieser Dame, eigentlich sollte die aus dem Stadtbild verschwinden, wurde aber auf Drängen der Berliner Bevölkerung 1933 wieder aufgestellt. Und während des Krieges ist sie dann abgehackt, stückchenweise worden, abgehackt worden, weil man das Material zu Kriegszwecken brauchte. Sie wurde eingeschmolzen, um es ganz einfach zu sagen. Und es gibt heute einen Förderverein zur Pflege der Berolina e.V. Und dieser Förderverein treibt Geld ein und versucht, diese Statue wieder rekonstruieren und aufstellen zu lassen.
Ach was, okay. Das heißt, vielleicht werden wir die Berolina in Zukunft nochmal neu sehen, wobei ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Gehen wir jetzt wieder zu Rat, ja? Also der geht dann so weit bei seinem Versuch, seinen eigenen Mord zu vertuschen, dass er die Kugel verschwinden lässt und er tauscht sie aus durch eine andere Kugel, die zur Legnose gehört, diese kleine Pistole, mit der in Folge 1 auf ihn geschossen wurde, falls ihr euch noch erinnern könnt. Das lassen wir mal so stehen, könnte später noch wichtig werden. Weg von Rat, zurück zu Charlie Ritter. Die wundert sich jetzt in so einem inneren Monolog, der einfach mal so dazwischen geschnitten wird, über ein Buch, das sie entdeckt hat, nämlich Die Frau von morgen und wie wir sie uns wünschen, geschrieben nur von Männern, sagt sie. Klar. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das Buch gibt's, stimmt, eine Essaysammlung, erschien 1929 und ja, genau, es war geschrieben nur von Männern. Was wurde sich denn in Weimar 1929 für eine Frau gewünscht, Matthias?
Ja. Also ich bin ja doch tatsächlich nach 1929 geboren, man glaubt es ja nicht. Aber ich habe natürlich auch keine Ahnung, was Männer damals so dachten. Was man so im Nachhinein sagen kann, es gibt auf jeden Fall eine Zweiteilung, wie Frauen rübergekommen sind, sage ich mal, mit einem normalen deutschen Begriff von heute. Also das eine haben wir gerade schon so erzählt, das waren diese sehr mondänen, schicken, teilweise ins Vamp abgleitenden Frauen, die also Männer, Frauen suchend durch die Nacht zogen und entsprechend auch erfolgreich waren und die natürlich auch angehimmelt wurden, die bestimmte Charaktere dann auch darstellten, die in Filmen vorkamen und die also in den Illustrierten natürlich abgebildet wurden und die Sängerinnen waren und Varieté-Künstlerinnen und so weiter und so fort. Also die gab es auf der einen Seite.
An denen sich die Charlie Ritter ja so ein bisschen orientiert.
Also sie ein bisschen
selbstbewusst, geht Richtung, nachts feiern, studiert und so.
Genau, also in diese Richtung geht sie und die haben auch sehr viele Männer angelockt. Auf der anderen Seite gab es aber auch sehr viele Männer, die das, sage ich jetzt einfach mal, als undeutsch empfunden haben. Und die gesagt haben, was machen die Frauen jetzt? Wer erzieht denn unsere Kinder? Also auf die Idee, dass sie das möglicherweise selber machen könnten, da sind sie natürlich noch nicht gekommen. Das ist jetzt eine Erfindung unserer Zeit.
Auf die Idee
Zeit.
Kommen auch 2018 noch nicht alle Männer.
Naja, ein paar schon.
Ja, ein paar.
Jedenfalls, das war damals für die völlig unvorstellbar. Und die suchten einfach Frauen, die dann tatsächlich am Herd standen, die die Kinder großgezogen haben, die den Haushalt geschmissen haben, die einkaufen gegangen sind und die eben nicht berufstätig waren. So, und das heißt, es driftete sozusagen auseinander, dieses Frauenbild. Die einen sozusagen eher konservativ, rückwärtsgewandt, sage ich mal, die sich mit der neuen Zeit nicht anfreunden konnten und die anderen, die vielleicht über die neue Zeit so ein bisschen zu weit hinausgeschossen sind, um es für alle attraktiv zu haben. Und in diese Kerbe sind auch wieder die Nazis reingegangen. Also man sieht schon, wir befinden uns tatsächlich in einer extremen Übergangszeit, in denen vermutlich jedenfalls die Denker der Nazis oder der NSDAP auch sich überlegt haben, was machen wir eigentlich damit und wie kommen wir in diese Konflikte hinein, wie können wir die für uns lösen? Und die haben sich eindeutig deutlich auf die Seite gestellt derer, die gesagt haben, unsere Frauen sollen nicht arbeiten, unsere Frauen sollen Kinder kriegen, möglichst viele. Und die sollen die in unserem Sinne erziehen. Und dafür werden wir Unterstützung geben. Wir werden sie in einer besonderen Weise fördern.
Mütterorden verleihen
und so weiter. Und der Frau sozusagen einen besonderen Sockel bauen, auf dem sie dann stehen mit ihren vielen kleinen Kindern. So. Mhm. Und deswegen sollten sie auch nicht an der Universität sein. Deswegen ging auch der Anteil der Studentinnen während der Nazizeit wieder zurück. Mindestens mal bis 1939. Und dann ereilte die Nazis das gleiche Problem wie im Ersten Weltkrieg, denn die Frauen mussten die Jobs derer machen, die im Feld liegen geblieben sind, und das waren ja viele. Und nach dem Krieg, ja, sind die Frauen noch stärker dann auf die Straße und sagen, wisst ihr was, Leute, wir bleiben jetzt da, wo wir sind, wir lassen uns das nicht wieder zurücknehmen, sondern wir bleiben jetzt im Beruf. Und das hat im Laufe der Zeit in der Bundesrepublik natürlich auch zu massiven Problemen geführt und zu einem völlig neuen, ich sag mal, Definitionsprozess zwischen der Rolle der Männer und der Frauen in einer solchen Gesellschaft. 1929 gab es beides, und die Weimarer Republik hat auf der einen Seite den Frauen einen enormen Schub gegeben, eben durch das Wahlrecht, durch die Gleichberechtigung. Es gab Mindestlohn für Heimarbeit, ja, was für ein moderner Punkt. Da wurde festgelegt, wer zu Hause arbeitet, kriegt mindestens so und so viel. Und es gab auch eine Sozialversicherung für Heimarbeit. Ja, also alles relativ moderne Dinge.
Also dadurch waren
Frauen
abgesichert im Grunde.
Unbedingt. Mhm. So, und diese Errungenschaften sind sozusagen auf der Habenseite zu buchen. Auf der anderen Seite hat sich die Weimarer Republik halt nicht durchgesetzt, sodass eben das andere auch wieder zurückschlug. Das ist aber meistens so Entwicklungen gehen nicht straight immer in eine Richtung. Das ist ein Pendel und mal vor, mal zurück.
Da du jetzt schon eine Brücke zum Nationalsozialismus gebaut hast, Matthias, wir werden durch die Frauen in der Story auch tatsächlich einmal oder eigentlich das erste Mal, wenn ich das richtig sehe, im Nassen Fisch mit einem Thema konfrontiert, das in der Zeit eigentlich ziemlich allgegenwärtig war, nämlich mit dem Antisemitismus. Charlie geht mit ihrer Freundin Greta nämlich Party machen im berühmten Club Mokka Efti, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Und Greta, ihre Freundin, wird dann von einem Typen angemacht, der sie fragt, ob sie jüdisch sei. Und dann sagt sie, klar, erst vorige Woche hat sich mein Vater in der Synagoge den Fuß verstaucht, also macht so einen Scherz. Und dann er so, das habe ich sofort gesehen, an deinem krausen Haar. Und dann Greta zurück, das sind Dauerwellen und Jüdin bin ich auch nicht. Aber sie sollten sich vorher überlegen, ob ihnen eine Frau gefällt oder nicht, denn erübrigt sich auch die Rassenfrage. Also Rasse, Matthias, das spielte offensichtlich in Weimar, sogar beim Daten, sogar beim Flirten im Club schon eine Rolle.
Absolut. Und es wurde immer schlimmer. Also du datest keine Frau, von der du Fragezeichen hinter dem Begriff Rasse machen musstest. Das war unschicklich, das wurde bestraft, das war verboten. Du gingst in den Knast. Im Extremfall. Gehen wir nochmal zurück zu den Anfangstagen der Weimarer Republik. Da gab es einfach mehrere Legenden, die das Wachstum oder den Fortschritt dieser Republik behindert haben. Die eine haben wir schon genannt, die Dolchstoßlegende.
Klar.
Die andere war, dass eben die Juden und die Sozialdemokraten, besser noch die Bolschewisten an der Heimatfront sozusagen die Macht übernommen hätten, währenddessen die armen Soldaten draußen im Feld für Volk und Vaterland sozusagen ihr Leben gegeben haben und diese Drecksäcke sich hinten an den gedeckten Tisch gesetzt hätten. Mhm. So, und diese Kerle müsse man nun aus dem Leben der Deutschen verdrängen, indem man sie am allerbesten entweder rausschmeißt oder umbringt. Und das ist eine Theorie, die wird während der, oder eine Legende, die wird während der Weimarer Republik immer brutaler. Sie geht aus dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Antisemitismus hinaus in den Radau-Antisemitismus, der dann auf der Straße rumpöbelt, der Attentate verübt mit dem Hinweis, das ist ein Jude, den wir da umbringen. Und bis hin zu eben der Vorstellung, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Blut der Juden und dem Blut von anderen, sagen wir es mal. Der Arier war so noch nicht der Punkt, aber von anderen Christen oder eben nicht Juden.
Genau. Mhm.
Und dieser Unsinn, der verbreitet sich und ergreift so allmählich immer mehr das Denken. Und auch da wiederum nochmal der Hinweis, das ist etwas, was die Nazis sich nicht ausgedacht haben. Das haben sie einfach schlicht übernommen. Und wenn es, ich meine, klar war Hitler ein Antisemit und auch früh schon, bevor es die Weimarer Republik gab, war er das schon und auch viele andere. Aber das Verstärken sozusagen und das Hineingehen, wie mache ich das, eine Gesellschaft für mich gefügig zu machen? Wie kriege ich sie von meinen Zielen überzeugt? Da muss ich gucken, was sie schon denken, das noch ein wenig verstärken und zu einem Art Programm zusammenzujubeln und das dann eben unentwegt zu erzählen. Es gab aber neben den Nazis auch noch andere offen judenfeindliche Parteien, die Deutsch-Nationale Volkspartei zum Beispiel. Und es gab Leute, die den sogenannten Vernunft-Antisemitismus predigten.
Aha.
Und über diesen Vernunft, alles in Anführungsstrichen, Vernunft-Antisemitismus, hat Hitler im September 1919, ja, Ausrufezeichen, 1919 schon geschrieben, Zitat, der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte der Juden. Sein letztes Ziel muss aber unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Wir reden hier vom September 1919.
Gottes Willen.
Und das hat er gemacht als ein Gutachten in Anführungsstrichen im Auftrag der Reichswehr. Er war nämlich unterwegs für die Reichswehr. Er sollte gucken für die Reichswehr, was es so für kleine Radaugruppen gab am Rande rechts und links. Mhm. Und bei irgendeiner dieser Veranstaltungen hat er also eine antisemitische Rede oder was auch immer gehört und hat das dann eben nach oben berichtet. So, und wir erleben in der Weimarer Republik mit und ohne Hitler ein Auf und Ab, eine Wellenbewegung von Antisemitismus zwischen 1923 und ganz besonders stark 1932, zum Beispiel in Bayern, sehr stark konzentriert auf Bayern. Es ist eine sehr starke Zunahme von körperlicher, persönlicher Gewalt gegen Juden, auch tatsächlich statistisch in den Polizeiakten nachzuvollziehen. Die Bürgerlichen, für die ist das natürlich nicht, kommt das nicht in Frage, das ist nicht fein genug. Aber sie distanzieren sich nicht vom Antisemitismus. Ja? Mhm. Sie gehen einfach nur weg. Sie distanzieren sich nicht und sie isolieren ihn auch nicht. Also das heißt, dieser Antisemitismus wird nicht gesellschaftlich geächtet, sondern er wird meinetwegen vor Gericht verurteilt, nicht immer so doll wie meinetwegen linksradikale Aktionen, aber er wird eben nicht geächtet. Und deswegen breitet er sich immer weiter auf. Und dazu gehört auch, dass es Blätter, Schriften, Zeitschriften gab, die offen zum Mord an Juden aufriefen, zum Beispiel der Stürmer, dieses das extremste kennt man, ja. Hetzblatt der Nazis gab es von 1923 bis 1945 ununterbrochen. Ja, und da waren eben 10 Jahre Weimarer Republik dabei, in denen dieses Blatt erscheinen konnte mit dieser ganzen widerlichen Hetze. Und das hat den Boden bereitet, letzten Endes für Auschwitz.
Raus aus dem Mokka Efti, wo so ein Idiot nicht mit der Greta tanzen will, weil ihre Locken ihm zu lockig sind. Rein in eine Neuköllner Kneipe. Und in dieser Kneipe, Szenenwechsel jetzt, Matthias, treffen wir auf den Herrn Jennecke. Jennecke ist so ein junger Ermittler, ne, den der Rat losgeschickt hat, um einen Geheimauftrag zu erfüllen. Denn diese Kneipe da in Neukölln ist eine Berolina-Kneipe, dieser Ringverein, haben wir ja gerade besprochen. Und da soll er sich eben umhören, ob jemand etwas über den Mord weiß, den ja Rath begangen hat. Also alles ganz schön durchgeknallt und so. Und jetzt ist der Jennecke da und trinkt eine Apfelschorle, wirkt so ein bisschen fehl am Platz. Und dann fragt ihn die Wirtin, ob er denn auf die Claire Waldorf warte, weil die da wohl oft ein- und ausgeht in diesem Laden. Und das war zu der Zeit 1929 eine berühmte Berliner Sängerin, diese Claire Waldorf, und eigentlich so eine von dieser Art, wie du sie vorhin beschrieben hast, ne? So ja. Wild, unabhängig, Nachtleben, tolle Frau irgendwie.
Tolle Frau. Im Übrigen liiert mit Kurt Tucholsky. Glaubt man ja gar nicht, ja. Aber der
große Satiriker.
War mit ihr eng befreundet und der schrieb für sie Lieder. Unter dem Pseudonym habe ich extra rausgesucht, Theobald Tiger. Ja, also Theobald Tiger, wenn man den mal irgendwo trifft, das ist Kurt Tucholsky gewesen. Und der hat also für sie Lieder geschrieben. Und sie war eine schillernde Figur. Sie war lesbisch und ist mit ihrer Partnerin durch die Nacht gezogen. Und die zwei waren so die Fixpunkte des lesbischen Nachtlebens von Berlin. Sie hat dann einen Salon aufgemacht, in dem nur Lesben verkehren durften und auch nur reinkamen. Die wurden also vorher sozusagen gefragt. Mhm. Und das Ganze war stadtbekannt. Und sie war eben nicht nur das, sondern sie war auch noch eine Sängerin, die so Gassenhauer von sich gegeben hat, die Schlager und Chansons gesungen hat, natürlich auf Berlinerisch, kann ich auch nicht, aber jedenfalls in Köln würden wir sagen Karneval. Ja? Und die hat diesen Karneval abends auf die Varieté-Bretter gebracht und das eben alles im Berliner Jargon. Sie hat regelmäßig große Auftritte im Scala und im Wintergarten, das waren die beiden größten Varietés in Berlin. Und manchmal kam mit ihr eine gewisse Marlene Dietrich.
Ach, Marlene Dietrich, also genau. Den Namen, ich meine, das ist ein schillernder Name bis heute.
Die war zu der Zeit so ganz am Anfang ihrer Karriere, der Blaue Engel, der war 1930, also damit wurde sie ja richtig berühmt, Marlene Dietrich meine ich jetzt, und danach hat sie eine Weltkarriere gemacht und sich immer gegen die Nazis positioniert. Also sie war im Grunde genommen tatsächlich eine politische Sängerin zu der Zeit, die also die Zeichen der Zeit für sich als negativ erkannt hat. Und es gab halt so ein paar prominente Frauen, die, ich sag mal, im Licht der Öffentlichkeit standen. Es begann die Karriere von Leni Riefenstahl.
Die, also die berühmte Filmemacherin.
Die erst Tänzerin und Schauspielerin war, dann aber Fotografin und Regisseurin und Filmemacherin der Nazis später wurde, sagen wir einfach mal.
Sie hat das immer. Schwarz-Weiß-Filme mit so komischer, ich nenne das mal irgendwie griechisch nackt angehauchter Ästhetik, ne?
Aber jeder Filmhochschüler wird sich diese Filme angucken, weil sie natürlich immer noch von der Ästhetik her unfassbar gut sind. Sie war verheiratet mit Veit Harlan, das war der Nazi-Regisseur überhaupt schlechthin. Der hat viele schlimme Filme gemacht, aber eben beide sind in ihrer Weise geniale Experten gewesen, halt für die falsche Sache. Dann fing die Karriere von Sarah Leander an. Das war die Frau mit der rauchigen Stimme und die bei den Nazis dann richtig durchgestartet ist und wirklich weltberühmt wurde. Elli Beinhorn ist noch so ein Name, der da durch die Gegend geistert. Das war eine Fliegerin, die den ersten Alleinflug nach Afrika geschafft hat. Also Frauen, haben wir ja eben schon gesagt, was ist das für ein Bild? Die wurden dann auch sozusagen für solche Sachen ausgesucht. Also es wäre vor 20 Jahren davor völlig unmöglich gewesen, dass eine Frau so einen Flug macht, dann auch noch alleine. Dann habe ich noch gefunden Käthe Kollwitz, die also ihre Skulpturen macht, die auch sehr berühmt war, über die viel geredet wurde, und Vicky Baum. Das wird jetzt kaum jemand irgendwie hinter dem Ofen hervorlocken, aber Vicky Baum hat Literatur geschrieben über die Moderne, also 1929, und die neue Frau. Und ganz berühmt wurde das Buch, das sie Ende der 20er Jahre geschrieben hat, nämlich Menschen im Hotel. Sie ist dann nach Amerika emigriert und das wurde verfilmt als Grand Hotel und hat 1931 einen Oscar bekommen.
Wow. Ja,
ein
das kommt von Vicky Baum.
Das kommt von Vicky Baum und es ist ein Riesenfilm. Jetzt habe ich immer nur Frauen aufgezählt. Ich bin extrem für die Gleichberechtigung. Die Weiber müssen wir nicht immer nur in den Vordergrund schieben. Ich will
aber
mal sagen,
tolle Weiber in Weimar.
Tolle Weiber. Mhm. Aber ich will mal sagen, es gab auch Bert Brecht.
Habe ich jetzt gerade wirklich Weiber gesagt? Oh je, wenn das jemand hört. Also Bert Brecht, ja.
Bert Brecht, ja. Der ließ ja auch nichts liegen, wie wir wissen. Und der war ein Lebemann.
Ja.
Ganz berühmt war zu der Zeit Max Schmeling, der Boxer,
ja,
der später gegen Joe Louis um die Weltmeisterschaft zweimal geboxt hat, einmal gewonnen, einmal verloren. Leon Feuchtwanger und sowas wie Heinz Rühmann begann. Also es wurden natürlich Charlie Chaplin und also so Filme gab es schon, wo man auch dachte, boah, das sind echt berühmte Figuren, die dann eben, große Popularität hatten.
Mhm. Jeneke jedenfalls ist da in dieser Neuköllner Kneipe, trifft die Claire Waldorf nicht, sondern viel schlimmer, der Abend endet mit seinem Tod. Ihm wird aufgelauert, da in dieser Kneipe. Ein Typ entführt ihn nach draußen, man weiß da noch nicht so ganz, wer das ist. Und mit einem Schuss direkt ins Gesicht wird er hingerichtet. So, und der Kommissar, der diesen Fall dann untersucht und die Leiche vom Jeneke trifft, Matthias, der sagt, das erinnert mich an die wilden Jahre. Was ist denn mit den wilden Jahren gemeint? Das sind die wilden 20er.
Also das sind die wilden 20er.
An deren Ende wir uns ja 1929 befinden.
Und man kann jetzt lange darüber nachphilosophieren. Es gibt viele Historiker, die sagen, 1929 ist so ein Schaltjahr, so ein Wendejahr. Mhm. Weil kurz nachdem diese Geschichte beendet wird, beginnt die Weltwirtschaftskrise, die das Ganze wirklich total in den Ruin sozusagen getrieben hat.
Der Black
hat.
Friday.
Mhm. Ich habe mir mal überlegt, die Leute, die 1929 gelebt haben, die werden sich sicher nicht überlegt haben, dass 4 Jahre später die ganze Sache völlig den Bach runtergegangen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so etwas sozusagen vorausdenken kann.
Die hatten wahrscheinlich eher das Gefühl, es geht bergauf, kann das sein?
Ja, weder die Nazis noch sonst hat das so vorhersehen können. Was, glaube ich, auch für alle der Fall war, dass sie gesagt haben, wir müssen halt mit der Gewalt leben. Also Gewalt auf der Straße war für sie alltäglich. Es war tatsächlich ein Mittel der politischen Auseinandersetzung, können wir uns heute nicht mehr so richtig vorstellen, aber es war eben so und wir müssen Geschichte betrachten mit den Augen derer, die sie erlebt haben und nicht wie wir heute mit Chips und Bier auf dem Sofa, sondern wir müssen gucken, wie war das damals. Und diese gesellschaftliche Situation, in der sich die Menschen 1929 befunden haben, das war eben so, dass wenn es nicht mehr weiterging, dann wurde geprügelt. Man hatte die Idee sozusagen, dass man sich möglicherweise auf der Straße durchsetzen könnte, was natürlich ein Trugschluss war, wie man dann hinterher weiß, aber wir sind ja im Jahr 1929. Also sie wussten nicht, wo das hingeht, sie wussten nicht, wie es weitergeht richtig, sie hatten akzeptiert, dass es so ist, wie es ist und die einen haben sich wirklich ganz gut eingerichtet in dem, was man Golden Twenties nennt, die es aber nur in Berlin in bestimmten Ecken gegeben hat, diese Golden Twenties. Mhm. Und die anderen haben sich mehr oder weniger mit der Situation angefunden, in der sie sich befunden haben, also die zillischen Hinterhöfe, die Armut, die Schwierigkeiten auf der Arbeitsstelle, die ungewisse Zukunft, die vielen Kinder, von denen man nicht wusste, wie man sie ernähren sollte, die Nachfolgen des Ersten Weltkrieges, die traumatisierten Männer und Großväter mittlerweile schon, die also da irgendwo in der Ecke rumsaßen und nicht mehr konnten, weil sie zitterten oder weil sie sich permanent in die Hose gemacht haben und so weiter. Also all das waren Situationen, mit denen sich die Menschen in irgendeiner Form arrangiert haben. Aber dass das in 4 Jahren in so eine Nazi-Diktatur münden würde, das hat sich sicher keiner vorgestellt.
Ich beiß ins Mettbrötchen und sag erstmal Tschüss.
Tschüss.
Danke dir, Matthias. Das war Folge 5 unseres Podcasts zu eben auch Folge 5 des Hörspiels zum nassen Fisch. Mit Folge 6 und Maike geht's dann bald weiter.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde History Spezial. Unser History-Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 6.
Sezierend aktuell. Matthias von Hellfeld und Mike Rosenblätter.
Macht richtig gute Laune, die Musik.
Macht gute Laune. Finde ich auch super. Wir sind in Episode 6, in Folge 6. Und da ermitteln jetzt unsere Kommissare gegeneinander. Denn es ist ein Polizist ermordet worden und das muss natürlich vorrangig aufgeklärt werden vor allen anderen Mordfällen, die sonst noch so geschehen sind. Ermordet wurde der junge Stefan Jennecke. Von den Kommunisten sagt zumindest der Herr Oberkommissar. Weil zu der Zeit eben auch gerade wieder eine Demonstration von denen stattgefunden hat. Matthias, ist das denn historisch eigentlich belegbar? Gab es 1929 so viele Demonstrationen nacheinander von Kommunisten?
Ja, es gab viele Demonstrationen von Kommunisten. Manche waren richtig gewalttätig. Ich habe eine rausgesucht, das war die berühmte Blutnacht von Wörden. Da ging es, ich sag mal, Braun gegen Rot, 3 Tote, 7 Schwerverletzte. Das Ganze hat stattgefunden im Anschluss an eine Wahlveranstaltung oder eine Parteiveranstaltung der NSDAP im Dithmarscher Dorf Wörden. Und das war natürlich so einer der Punkte, wo man dann sagte, okay, die Roten, also die Kommunisten, das sind die Schlägertrupps, das sind diejenigen, die also versuchen, Randale zu machen auf der Straße und das Ganze dann sozusagen ins totale Chaos zu stürzen. Und die waren für viele Bürger, für viele Menschen der Weimarer Republik sozusagen das klassische Gegenbild zu dem, was die Weimarer Republik eigentlich sein wollte. Also eine Demokratie mit Gleichberechtigung von Mann und Frau und so weiter. All die Dinge, die wir auch schon genannt haben. Und die Kommunisten waren sozusagen die Repräsentanten der Weltrevolution. Und dieses Wort Weltrevolution, das schallte sozusagen aus Moskau auch immer nach Deutschland herüber, dass man also auch in Deutschland diese Revolution machen wollte und Stalin und der Bolschewismus also nun auch bis nach Berlin kommen würden.
Und das brachte Angst.
Das brachte pure Angst. Und diese Angst wurde natürlich instrumentalisiert nach dem Motto, seht da, da kommt die Gefahr von links. Obwohl sie eigentlich von rechts gekommen ist, aber die Rechten haben das eben sehr gut in ihrem Sinne sehr gut
kaschiert,
instrumentalisieren können und kaschieren können. Und damit sozusagen, man musste einfach nur beschwören, sozusagen die Gefahr einer deutschen Sowjetrepublik, ja, oder eines deutschen Bolschewismus. Das war natürlich dann die KPD und deswegen war es gegen sie zu agitieren eigentlich relativ leicht. Der zweite Sündenbock dieser Zeit, das waren die Juden, das waren sie ja schon in der gesamten europäischen Geschichte auch bis dahin und daraus machten dann die Nazis die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Also man hat sozusagen von zwei Seiten, von den beiden größten Feinden der Deutschen, wie das dann gesagt wurde, den Juden und den Bolschewisten, die haben sich zusammengetan in dieser Theorie und haben also eine Weltverschwörung auf dem Schirm und die richtete sich gegen die Deutschen, deswegen war sozusagen totale Panik angesagt und eben natürlich auch Angst davor, klar.
Gehen wir mal zurück ins Polizeipräsidium nach Berlin. Da muss nämlich dann Kommissar Gerion Rath, unser Hauptdarsteller, zusammen mit seinem Kollegen Onkel Wolter den Schreibtisch von Jennecke ausräumen, also von dem ermordeten Polizistenkollegen. Und was da fehlt, ist das kleine schwarze Notizbuch von Jennecke. Beim Ausräumen unterhalten die beiden Polizisten sich dann über den ersten gemeinsamen Fall. Das war ja diese Stürmung des Pornorings. Und da geht es dann auch um eine Lignose. Das ist wohl eine Waffe, die einer von den Darstellern hatte. Ich kenne mich ja mit Waffen so überhaupt nicht auf. Was war das denn für eine?
Ich auch nicht, aber wenn du dich auskennen würdest, dann könntest du sie in deine Handtasche stecken. Oh. Das ist nämlich eine Lilliput-Waffe. Die hatte maximal 10 cm Größe oder Länge und konnte man also gut in die Tasche tun oder in die Handtasche bei Frauen, also im Grunde genommen leicht zu transportieren.
So eine kleine Spionenwaffe.
Ja, genau. Und der Name kommt einfach vom Hersteller. Also Lignose war der Firmenname von diesen Lilliput-Waffen. Waffen, die waren keine 10 cm lang, habe ich schon mal gesagt, sind seit 1920 im Umlauf und wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dann allerdings unter anderen Namen weiter produziert. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es die heute nicht mehr, weil sie einfach wahrscheinlich nicht vernünftig funktionieren mehr oder weil sie unpraktisch sind. Aber jedenfalls damals war das durchaus eine Waffe, die im Umlauf war.
Naja, man trägt ja auch heutzutage selten nur noch Waffen in der Handtasche mit sich rum.
Na, du vielleicht.
Ja, ich schließe mal wieder von mir auf andere. Du hast vollkommen recht, wir reden mal wieder über Rath. Für den läuft es nämlich gar nicht so richtig gut. Der wird von seiner Vermieterin rausgeschmissen aus der Wohnung. Die ist ja Kriegswitwe und musste Zimmer untervermieten, um irgendwie ihr Leben finanzieren zu können. Aber so wie sich das anhört, wohnen die da nicht irgendwie getrennt, sondern wie in einer WG. Da gibt es überhaupt keine räumliche Trennung, kein separates Bad, kein separater Bereich für sie. War das in den 1920ern eine normale Form der Zimmervermietung?
Ja, Weil es gab keine andere Form der Bauten. Es wurden natürlich in zur Jahrhundertwende oder noch früher wurden einfach Häuser gebaut. Man hat irgendwann den Flur erfunden, nachdem man erfunden hat und mitbekommen hat, dass Menschen auch Privatheit brauchen, zum Beispiel auch Kinder.
Ja.
Und dann wurde der Flur entwickelt, so am Beginn des 19. Jahrhunderts, von dem dann die Zimmer abgingen. Das heißt, man musste nicht mehr von einem Zimmer ins andere gehen durch ein Zimmer, sondern man konnte über einen Flur gehen, davon gingen die Zimmer ab. Also jeder hatte seine Privatheit. Kinderzimmer, Herrenzimmer, Arbeitszimmer, Frauenzimmer, Schlafzimmer und so weiter.
Also vorher hingen die alle zusammen?
Vorher hingen die Zimmer hintereinander, aber man musste durch die Zimmer durchgehen. Deswegen gab es keine Privatheit. Und die Entdeckung der Privatheit ist ein Ergebnis sozusagen des Biedermeier und der nachnapoleonischen Zeit am Beginn des 19. Jahrhunderts. Daher gibt es den Flur. So, und dann hast du einen Flur und da gehen meinetwegen 5 Zimmer von ab, wenn du eine große Wohnung hast oder auch nur 3. So, und wenn du also eine Familie hattest vor dem Krieg mit Mann, Frau, Kinder, und einigermaßen situiert warst, dann hattest du in Berlin eine 5-Zimmer-Wohnung, sage ich mal. Und davon wurde eins zum Schlafen, eins für die Kinder, eins zum Essen, eins war Küche und eins war Badezimmer oder was weiß ich, sanitär würde man heute sagen. Und dann ist in diesem Falle der Mann im Feld geblieben, wie es damals hieß. Also ist umgekommen im Ersten Weltkrieg. Die Frau hatte nicht mehr genug Geld, musste also eins dieser Zimmer untervermieten oder auch 2.
Und Kinder gab es ja auch nicht?
Kinder gab es in dem Falle auch nicht. Insofern war für sie klar, ich brauche einen Raum für mich. Das war meistens dann das alte Wohnzimmer, wo dann das ganze Gerümpel reingestellt wurde, was man aus den anderen Zimmern noch haben wollte. Radioapparat, heute würde man sagen Fernsehapparat und Radio, damals gab es das noch nicht so, also Radioapparat. Die Küche war meistens relativ groß, weil eben da auch sehr viel Mobiliar drin stand, also Tisch zum Essen zum Beispiel. Und diese Küche war natürlich dann auch für alle nutzbar. Also da gab es dann eben eine Kochgelegenheit, es gab einen Kühlschrank, wenn es gut ausgestattet war. Und jeder, der dort untervermietete, konnte seinen Kram halt in diese Küche stellen, damit er was zu essen hatte. Manchmal wurde auch mit Frühstück vermietet, da musste die Vermieterin halt ein Frühstück bereitstellen, aber den Rest, was weiß ich, eine Flasche Bier für abends oder sowas, das wurde halt in den Kühlschrank gestellt. Und deswegen sind diese Leute, die in solchen untervermieteten Zimmern wohnen, relativ nah. Das würden wir heute vermutlich nicht so sehen, aber manche Wohngemeinschaft, wie du richtig gesagt hast, die ist natürlich heute noch so organisiert. Du hast meistens ein gemeinsames Zimmer und ein gemeinsames Badezimmer und eine gemeinsame Küche. Und dann hat jeder der Teilnehmer dieser WG ein Zimmer für sich, um eben diese Privatheit zu haben. Aber das ist im Grunde genommen genau so, wie das da war, also wo unser Gerion wohnt und wo eben viele andere Hunderttausende in Berlin und in anderen großen Städten eben auch so zur Untermiete gewohnt haben.
Apropos Essen, wir haben hier noch Buletten stehen, wir haben noch die Pfannkuchen, die Berliner, also falls du Hunger kriegst, sag Bescheid.
Ja, genau.
Wir gehen jetzt aber nochmal zurück zu Rath, der ja dann aus der Wohnung rausgeflogen ist und ausgerechnet zu Onkel Wolter geht und bei ihm unterkommt und bei seiner leicht alkoholkranken Frau Emmy. Und Greta und Charlie, die beiden Freundinnen, die hören ja wieder Claire Waldorf. Über die habt ihr euch ja schon unterhalten im letzten Podcast. In dem Lied, das diese beiden Frauen hören, geht es darum, was der Berliner braucht, um glücklich zu sein. Und da heißt es, was braucht die Berlinerin zum Glücklichsein? Ich kann leider nicht Berlinerisch, deshalb versuche ich es auf Hochdeutsch. Was braucht die Berlinerin, um glücklich zu sein? Ihr Kino, ihren Zirkus und einen Zoo. Den Zoo in Berlin kenne ich. Kinos, weiß ich, gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, weil du hast ja gesagt, Fernsehen war nicht so, deshalb ging man ins Kino. Aber Zirkus, gab es da irgendwie einen fest installierten Zirkus in Berlin?
Man glaubt es nicht, ne? Nee. Aber es gab ihn. Und zwar seit 1842, also schon echt eine ganz lange Zeit, gegründet von Ernst Jakob Renz.
Ja, den kenne ich.
Der berühmte Zirkus Renz oder Zirkus Olympic, wie er dann danach hieß, der wird bis 2013 weitergeführt als Zirkus Universal Renz.
Ja,
Renz. Also der Name Renz, sozusagen, der bleibt als Firmengründer, als Ideengeber, als Zirkusgründer bestehen. Der erste Zirkus Renz war in der Friedrichstraße. Dann in einem Gebäude in der ersten Berliner Markthalle, dort, wo wir heute den Friedrichstadtpalast finden.
Ah, passt.
Also da kann man schon auch mal hingehen, das ist eine sehr schöne Geschichte. 1897 ist dieser Zirkus Renz pleite gegangen und wurde dann von Albert Schumann als Zirkus Schumann weitergeführt. Der Name wurde dann später wieder sozusagen hervorgeholt, sozusagen als Reminiszenz auf die Ursprungsgeschichte. Die Familie selber ist natürlich schon lange raus, aber der Name wird eben weiter benutzt. Das war der eine Zirkus. Der zweite Zirkus, der fest installiert war, das war der Zirkus Busch.
Ja.
Der wurde 1884 gegründet. Das Stammhaus war eben ebenfalls in Berlin, und zwar in der kleinen Präsidentenstraße in Berlin-Mitte, hatte damals mehr als 4000 Plätze. Das ist also nach heutigen Maßstäben ein gewaltiger Zirkus. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch so einen gibt. Also festes Haus, feste Spielstätte. 1937 wurde die abgerissen, diese Spielstätte, weil die Straße begradigt wurde. Die Nazis haben also Berlin umgeplant, wie du weißt. Und da wurden also die eine oder andere Straße dann durchaus mal gerade oder krumm gemacht. Und alles, was da im Wege stand, wurde abgeholzt. Nach dem Krieg waren wir noch eine Zeit lang unterwegs mit dem Zelt. Und dann hieß das Ganze Zirkus Busch Roland. Ja, ist aber 1963 sozusagen dann in dieser Fusion untergegangen. Was für die Zirkusse, ich habe lange überlegt, ob es wohl Zirkusse oder Zirki oder Zirkü oder was auch immer. Wir bleiben bei Zirkusse.
Ja, Zirkusse klingt am realistischsten.
Ja, irgendwie so. Jedenfalls, die Zirkusse in Berlin und anderswo haben natürlich Konkurrenz bekommen von den Varietés.
Ja.
Die Varietés haben Teile des Zirkusprogramms sozusagen übernommen. Also da war ein bisschen Akrobatik dabei, da war auch schon mal eine lustige Nummer, also ein Clown dabei. Da wurde gesungen und getanzt und so ein bisschen war auch Amüsement sozusagen dabei fürs Auge und für die gesamte Show drumherum, würde man heute sagen. So, darunter haben die Zirkusse in Berlin und anderswo tatsächlich gelitten. Aber sie haben jedenfalls diese beiden in Berlin eine lange Zeit noch überlebt und sind, wären wahrscheinlich auch länger noch geblieben, hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben oder diese Straßenbegradigung, sodass also die Grundsubstanz sozusagen von diesem Stammhaus vom Zirkus Busch erhalten geblieben wäre. Aber die beiden hat es in Berlin tatsächlich gegeben.
Okay, weg von der Kunst hin zur Polizeiarbeit. Der Leiter der Mordabteilung, der Gennert, über den hatten wir ja auch schon mal geredet, und der Polizeipräsident Zörgebel, beides sind ja historische Figuren, die wir schon besprochen haben, die unterhalten sich dann darüber, dass von so vielen Waffen die Rede ist. Gibt es da tatsächlich irgendwelche Belege, dass die SA oder die Kommunisten irgendwelche Waffen von der Polizei bekommen haben?
Also ich jedenfalls habe keine direkten Belege gefunden. Aber die Frage ist natürlich durchaus berechtigt, woher kommen eigentlich die vielen Waffen, die damals im Umlauf waren? Nochmal ganz kurz zurück zum Versailler Vertrag. Da wurde festgelegt, dass Deutschland eine Heeresstärke hatte von nicht mehr als 100.000 Mann. Das heißt, man hatte Waffen sozusagen offiziell und legal für ungefähr 100.000 Leute, die in der Reichswehr dann organisiert waren und als Soldaten einfach ganz offiziell da waren. Dann gab es aber daneben noch jede Menge, ich sag mal, Wehrverbände und Freikorps, die auch alle bewaffnet waren oder die Waffen gehortet haben, die Waffen sich besorgt haben im Ausland. Dort gab es dann einen reichen Gönner oder auch zwei, die das Geld bereitgestellt haben, um in Russland oder sonst irgendwo Waffen anzukaufen. Die wurden dann nach Deutschland eingeschmuggelt und irgendwo gelagert für den Tag X, wenn man also losschlagen wollte und die Revolution machen wollte. Es gab die Schwarze Reichswehr. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Die Schwarze Reichswehr war im Geheimen arbeitende, ich sag mal, Parallelwehrmacht. Also sie war Reichswehr. Sie war illegal, laut Versailler Vertrag verboten. Die Regierung musste auch offiziell dagegen sein, aber inoffiziell gab es kaum jemanden in Deutschland, der nicht gesagt hätte, mit 100.000 Mann kann man sich nicht verteidigen. Wir brauchen so etwas wie eine Schwarze Reichswehr.
Und wer hat die gestellt?
Ja, das kann ich dir genau sagen. Wenn du nur 100.000 Mann sozusagen wieder einstellen darfst, es kommen aber ein paar Millionen zurück von der Front, dann sind da sehr viele Offiziere und Soldaten bei, die auf einmal, ich sag mal, nichts mehr zu tun hatten.
Und die haben sich darin dann gesammelt?
Viele von denen haben sich darin gesammelt und haben einfach gesagt, das ist das Einzige, was ich kann. Auch das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Die sind als junge Leute in den Krieg gezogen, hatten manchmal keine Ausbildung und dann kommen sie zurück und dann ist Chaos, kriegen keine Ausbildung. Also was sollen sie tun? Ja. Ich will das nicht gutheißen, aber man muss ja versuchen zu verstehen, warum die das gemacht haben. Und insofern waren eben eine ganze Menge Leute in dieser Schwarzen Reichswehr. Und diese Schwarze Reichswehr versucht natürlich auch Waffen zu bekommen, weil es dort durchaus auch Umsturzpläne gab. Sie wollten das alte Kaiserreich wieder haben, sie wollten sozusagen zurück zu dieser alten Ordnung. Und die sammelten eben auch Waffen. So, und das ist aber immer noch nicht erklärt, woher diese Menge kommt. Und dann gibt es, eine Erklärung könnte sein, es hat Mitte der 20er Jahre einen Ausgleichsversöhnungs-, so eine Art Freundschaftsvertrag gegeben zwischen der Sowjetunion und den Deutschen. Der Rapallo-Vertrag, der sehr diskutiert und sehr umstritten war, weil man sich da mit einem alliierten Sieger gemein machte und so. Es gab also sehr viele Diskussionen hin und her. Jedenfalls wollte man versuchen, mindestens mal auf diplomatischem Wege die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern wieder zu normalisieren. Und es könnte jetzt gut sein, dass im Hintergrund dieser Normalisierung auch Waffen geflossen sind gegen schwarzes Geld der Schwarzen Reichswehr aus Russland, Sowjetunion nach Deutschland. Als Beleg dafür könnte gelten, dass tatsächlich nachweislich auf sowjetischem Gebiet eine deutsche Fliegerschule etabliert wurde. Es gab dort Flugzeuge und Piloten, die dorthin fuhren und ausgebildet wurden als Kampfpiloten und die also Flüge machen konnten. Und dort waren auch jede Menge Flugzeuge, die also bereitstanden. Das war alles illegal und wurde sozusagen zur Hintergehung des Versailler Vertrages im Prinzip gemacht. So ganz verstanden habe ich nicht, warum die Sowjetunion ein Interesse daran hatte, die Deutschen in Anführungsstrichen wieder aufzurüsten.
Ja, das ist echt komisch.
Aber es ist so gewesen. Und daher könnten eben auch eine ganze Reihe von Waffen über diesen Weg eben nach Deutschland gekommen sein.
Das wäre dann auch wahrscheinlich, dass die an die Kommunisten teilweise gegangen wären.
Die sind auf jeden Fall mal wie auch immer nach Deutschland gekommen. Da könnte auch die Polizei durchaus eine Verteilerrolle gespielt haben. Jedenfalls der ein oder andere Polizist. Musst dir mal vorstellen, die kommen in irgendwelchen Kisten an, da sind dann 30 Gewehre drin. Die sind so groß nicht, die Kisten, die kriegt man in jedem zweiten Keller unter. Das ist kein Problem. Und die zu finden, ist schwierig. Mhm. So, und da hat sich vielleicht der ein oder andere Polizist eine schnelle Mark gemacht und hat gesagt, okay, die verstecke ich jetzt hier und gebe sie an irgendeinen weiter. Also das könnte schon so gewesen sein. Jedenfalls waren diese Waffen im Lande und nicht nur für die Kommunisten. Aber dass es ein hohes Maß an Waffen gegeben hat zu der Zeit, das ist wohl richtig. Ansonsten wären diese Straßenschlachten und was da alles sonst noch passiert ist, eigentlich nicht so recht erklärbar.
Im Nassen Fisch, unserem Hörspiel, wird es ja dann auch noch romantisch. Es gibt ja diese Liebesgeschichte zwischen Charlie und Gerion. Die treffen sich ja immer mal wieder, aber immer irgendwie so im Heimlichen und niemand darf von ihrer Beziehung wissen. Und wenn es rauskäme, dann würde Charlie den Job verlieren in der Mordkommission und sie überlegen, ob sie das jetzt öffentlich machen sollen oder nicht. Also es ist alles so ein bisschen, war das wirklich so? Musste man da so im Geheimen sich treffen?
Ja, also wenn du das mit heute vergleichst, ist das wie Feuer und Wasser.
Absolut.
Absolut. Da gibt es keine Gleichheiten und das kann man nur sagen, das gibt es doch alles gar nicht. Da muss man zwei Dinge zu sagen. Einerseits war Charlie eine der wenigen Frauen, die in der Kripo dann irgendwann untergekommen ist oder während der ganzen Zeit untergekommen ist. Es gab natürlich eine weibliche Polizei, die waren aber eher so zuständig für Jugendkriminalität.
Das sagt sie ja auch, dass sie sonst genau, in die Kinderabteilung versetzt wurde.
Im Prinzip
wurde.
Die Kinderabteilung. Also ja. Die machten Zeugenvernehmungen und die gingen so auf jüngere Prostituierte zu und versuchten die also davon abzuhalten und so weiter. Also ich sag mal eher die sanfte Kriminalität. Aber sie ist ja jetzt in der harten Nummer, also in der Mordkommission. Das war schon relativ außergewöhnlich. Ich habe keinerlei Vergleichsfälle gefunden. Also es kann jetzt gut sein, dass das ein bisschen ausgedacht ist vom Autor. Jedenfalls, also das war auf jeden Fall eine Besonderheit. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass du dann auch noch sozusagen in der Company mit jemandem dich liierst und zusammen bist. Das war noch außergewöhnlicher und musste auf jeden Fall geheim gehalten werden, weil die Sexualmoral zu der Zeit wirklich restriktiv war. Also Sex vor der Ehe war völlig verpönt und wurde auch tatsächlich mit Missachtung dann sanktioniert und mit Strafen kann man das nicht nennen, aber es war nicht strafbar in dem Sinne. Aber es wurde schon deutlich gemacht, dass man das nicht wollte und es konnte dann durchaus auch zu beruflichen Rückschritten führen. Man konnte versetzt werden oder zurückversetzt werden oder nicht weiter berücksichtigt werden und so weiter. Das heißt, diese Personen oder diese Paare wurden tatsächlich in die Illegalität so ein bisschen getrieben, ins Dunkel. Also man muss das versuchen, geheim zu halten. Das galt im Übrigen auch dafür, heute ist ganz normal, du suchst dir zusammen eine Wohnung.
Ja.
Das war damals völlig undenkbar. Ohne Trauschein eine gemeinsame Wohnung war völlig außerhalb jeglicher Vorstellungskraft.
Das heißt, verloben hat auch nicht gereicht.
Verloben war schon mal ein bisschen besser, aber nicht, um eine Wohnung zu kriegen, auch noch nicht. Da war man noch nicht sicher, sozusagen, es musste dann schon geheiratet werden. Das waren einfach andere Zeiten. Da muss man jetzt, man muss vorsichtig sein, das zu verdammen, sozusagen. Aus heutiger Sicht ist das natürlich alles Käse, aber damals waren die Menschen auf einem anderen Trip, sozusagen. Sie sind wirklich noch vor 100 Jahren gewesen und das muss man, wenn man das beurteilen will, wirklich berücksichtigen. Es war einfach eine andere Zeit und es gab auch andere Vorstellungen und es gab andere Systeme, es gab andere Moralwerte, es gab einen anderen Einfluss der Kirchen, es gab einen anderen Einfluss von Eltern auf Kinder. Also dass zum Beispiel Kinder irgendwie unbotmäßig gegen die Eltern wurden, das war...
Gab's nicht.
Nein, das gab es sicher schon, aber das war natürlich dann, das wurde sofort deftig sanktioniert. Ja. Deftig, ja, da gab es ein paar aufs Maul. Also die Prügelstrafe war da keineswegs abgeschafft und die Kinder haben in der Regel auch gekuscht. Die haben das nicht gemacht, weil sie einfach, ich sage jetzt mal, Angst hatten vor den Sanktionen, haben dann hinterher möglicherweise über die Stränge geschlagen, aber solange sie sozusagen die Füße unter den Tisch der Eltern gestellt haben, waren sie relativ ruhig.
Meine Urgroßmutter hat immer gesagt, Kinder muss man brechen.
Super, eine tolle Idee. Ja. Das war damals sicherlich auch bei vielen der Punkt. Es wurde so ein bisschen anders. das ist jetzt bedauerlicherweise tatsächlich ein in Anführungsstrichen Erfolg der Nazis, das Trennen der Kinder von den Eltern hat die Kinder selbstständiger gemacht. Also hat die Kinder sozusagen von ihren Eltern einerseits entfremdet, was die Nazis wollten. Sie wollten, dass die Kinder auch ihre Eltern denunzieren, wenn es sein muss. Aber sie wollten in die Familie hinein sozusagen. Auf der anderen Seite sind diese Kinder aber auch selbstständiger geworden und dann auch schneller erwachsen geworden. Und das hat sich dann bis zum heutigen Tage auch durchgehalten. Also Kinder sind heute nicht mehr zu brechen, sondern Kinder haben Rechte. Kinder, ja, sie haben Schutz auch. Und wenn irgendwo ein Vater oder Mutter seine Kinder schlägt oder ihre Kinder schlägt, dann gibt es Riesentheater. Und zu Recht. Aber wir sind ja im Jahr 1929, also im Prinzip ungefähr 100 Jahre zurück, da war das eben noch nicht so. Und deswegen kann man das nicht vergleichen. Man muss es einfach nur zur Kenntnis nehmen und sagen, es ist extrem schwierig gewesen, außerhalb einer Ehe eine Beziehung zu einer Frau zu führen, die über das normale Händchenhalten im Kino hinausging.
Rath lässt Charlie dann aber alleine in ihrem Hotelzimmer im Bett zurück, um sich dann mit seinem ehemaligen Nachbarn, dem Journalisten Weiner, zu treffen. Und der soll ihm was über die Rote Festung erzählen. Was war das?
Ja, das ist ein Kunstkniff sozusagen des Autors. Die Rote Festung als Hochburg der Trotzkisten, die also Revolution gegen Stalin machen wollten, aus Berlin heraus, die gab es nicht. Es gab sowieso sehr wenige Trotzkisten nur in Berlin. Die meisten hatten den Weg aus Russland oder aus der Sowjetunion heraus gar nicht geschafft, weil sie eben von Stalins Polizei und Geheimpolizei geschnappt wurden und in irgendwelche Arbeitslager verschleppt wurden. Richtiger ist es, dass in Berlin tatsächlich viele Russen als Exilanten sich tummelten. Das waren aber keineswegs nur Trotzkisten, sondern das waren ganz im Gegenteil Monarchisten und Leute mit viel Geld, die also vor Stalin geflohen sind, vor dessen Gleichmacherei und vor dessen sozialistischer Idee und der Enteignungspolitik, die ja damals stattgefunden hat. Insofern hat es diese Rote Festung nicht gegeben und die Vierte Internationale schon überhaupt nicht, die da ja eine Rolle spielt, die war nämlich erst 1938 am Start. Und das war die Gegenidee sozusagen zur kommunistischen Internationalen, die eine Idee von Stalin und Lenin auch sogar, glaube ich, noch war. Also die kommunistischen Parteien auf der Welt, nämlich die Internationale, zusammenzurufen in Moskau und sie, ich sag mal, einer gemeinsamen Form oder einer gemeinsamen Ideologie zu unterwerfen oder mit ihnen eine gemeinsame Strategie zu entwerfen, wenn man es nicht so drastisch sagen möchte, damit die Weltrevolution, um die es ja tatsächlich ging, man wollte ja, dass die Erde rot wird, um also diese Weltrevolution an möglichst vielen Stellen gleichzeitig koordiniert losbrennen zu lassen, damit eben dieser Kampf auch irgendwann erfolgreich sein wird. Und der Gegenentwurf dazu, gibt es ja immer dann einen Gegenentwurf, war der Anti-Komintern-Pakt, den Hitler mit Japan gegründet hat. Also Japan auf der einen Seite der Sowjetunion und Deutschland auf der anderen Seite gründen den Anti-Komintern-Pakt,
ja,
dem dann auch Italien beitritt, später nach Rumänien und so, um also Stalin zu signalisieren, mein Freund, du hast zwar jetzt die kommunistische Internationale gegründet, aber wir haben den antikommunistische Internationale-Pakt gegründet und der ist auch sehr mächtig, weil da nämlich eine Zange um dich herum liegt, nämlich Japan und Deutschland. Einen Satz sollte man vielleicht noch zu Trotzki sagen, weil sich dort viele darauf immer berufen. Trotzki war ein innerparteilicher Gegenspieler zu Stalin, der ihn nach kurzer Zeit anfing zu kritisieren, nachdem Lenin tot war und Stalin die Macht übernommen hatte, wegen Bürokratie, wegen Brutalität und Kriminalität, die in der höchsten Führungsklique sich durchgesetzt hat. Und er sagte, auf diesem Wege werden wir diese kommunistische Internationale, also die gemeinsame Kampfeshaltung sozusagen nicht hinbekommen, sondern wir müssen eine gemeinsame Ideologie haben. Wir müssen auch eine Revolution gemeinsam planen und nicht irgendjemandem aufoktroyieren. Und über diesen Streit sind dann also Stalin und Trotzki völlig in die Haare geraten. Trotzki wurde erst aus der Partei rausgeschmissen, dann wurde er in irgendein weit entferntes Gulag gesteckt, dann wurde er ausgewiesen nach Kasachstan oder sonst irgendwohin, musste dann das Land verlassen und ist letztendlich irgendwann über Istanbul und viele andere Länder in Mexiko gelandet, wo er 1940 dann tatsächlich von Stalins Häschern umgebracht wurde. Also der Kampf Stalins gegen Trotzki, der dauert über Jahrzehnte und wird mit einer unfassbaren Härte und Akribie von Stalin durchgeführt, bis er ihn endlich hat und ihn dann auch umbringen lässt. Also insofern, die Rote Festung ist eine Metapher einfach nur, um sozusagen den Gegensatz zwischen den Braunen und den Roten und dem internationalen Kampf, der natürlich tatsächlich auch in Berlin stattgefunden hat. Also die vielen Es gab sehr viele Spione in Berlin. Es war also ein Tummelplatz von Agenten und Leuten, die obskure Hintergründe hatten. Das sollte wohl so ein bisschen in dieser Roten Festung kulminieren.
Und mit diesen Informationen über die Rote Festung läuft Rath dann zum Polizeipräsidenten, um ihm seine Ergebnisse im Fall Landwehrkanal, also dieser Tote, der da rausgezogen wurde, zu präsentieren. Und Rath selbst nutzt dann den Titel der Serie als Beschreibung für kalte Fälle, nämlich ist nasser Fisch.
Das ist ein Synonym für ungelöste oder nicht aufzuklärende Fälle, die jetzt erstmal sozusagen da auf dem Schreibtisch der Kriminalpolizei liegen und wo man sagt, wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist, wir wissen nicht, warum und wir können einfach auch keine Ermittlungen anstellen, weil das Ding einfach nicht aufzuklären ist. Und da war sozusagen das Synonym, der Begriff dafür, der nasse Fisch.
Und ich habe gelesen, dass dieses Synonym, dieses Zitat tatsächlich von Gennert, dem historisch belegten, also dem echten Gennert, kommt, der kalte Fälle, der ungelöste Fälle als nasse Fische bezeichnet hat. Und damit gucken wir mal, wie es weitergeht.
Genau.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.